Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder. Ja, Folge 703, falls die Ziffer oder die Zahl im Dokument stimmt.
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, da achte ich nie drauf.
Ja gut, ich achte akribisch drauf, weil ich habe schon öfter mal gesehen, dass einige Podcasts da durcheinander gekommen sind und falsche Nummerierungen drin haben.
Also genau, ein Jahr lang immer dieselbe Nummer.
Ja, nee, so nicht, aber ab und zu habe ich gesehen, dass einige durcheinander gekommen sind. Obwohl ja auch viele davon abgegangen sind, durchgehend zu nummerieren. Die schreiben einfach nur noch einen Titel rein oder veröffentlichen staffelweise. Ja, auch nicht schlechte Idee.
Ja, okay. Kommt aufs Podcast-Format an, beziehungsweise auf die Themen, die man behandelt. Wenn man da über mehrere Podcast-Folgen hinweg vielleicht auch dasselbe Thema oder Grundgedanke hat, oder macht das durchaus Sinn. Bei uns, ja, ich weiß es nicht, ja.
Ja.
Staffel macht da wahrscheinlich eher, außer
man macht Pausen dazwischen.
Sagen, genau, du hast eine große, oder machst eine Winterpause zum Beispiel wirklich ausführlich, dass du sagst, das ist dann die Zeit, wo wir dann auch entspannen, beziehungsweise mal abschalten, beziehungsweise die nächste Staffel dann vorbereiten.
Ja, ja.
Dass du sagst, du gehst da halt in die Recherche, du bist alleine, ja, du hast da nicht irgendwie eine fünfköpfige Crew im Hintergrund, wo du ein bisschen Arbeit verteilen kannst, dass du dann sowas machst und dann sagst, okay, hier die Staffel, ja, und dann gehst du, wie gesagt, in die Pause und kommst dann mit der neuen Staffel zurück. Aber so wie wir senden und so
geht das schlecht.
Fluide, wie wir in den Themen sind.
Naja, das sind ja tagesaktuelle
teilweise
Themen oder wochenaktuelle Themen sozusagen.
Ja, da ist das ganze spontane Kram noch.
Ja. Ja, da geht das ja gar nicht. Ja, ergibt auch wenig Sinn, das ganze Kram nachzuhören, weil viele Themen, die wir behandeln, ja schon bei der nächsten Folge teilweise obsolet sind. Wir haben relativ wenig zeitsouveräne Themen im Podcast mit drin.
Ja.
Wir sollten doch einen Vintage-Podcast machen. Ja, aber okay.
Oder so Sachen, die wir regelmäßig mal ansprechen, wie das Backup-Thema mal als einzelne Folge oder so machen.
Ja.
Dann kann man da immer drauf verweisen. Hört euch die Folge an, dann brauchen wir es nicht alles einmal durchkauen.
Ja, aber so wie wir drauf sind, kauen wir es dann trotzdem noch einmal durch.
Ja, genau.
Ja. Das ist so.
Das wird auch wahrscheinlich die nächsten Wochen nochmal kommen, weil der Jahreswechsel steht an und die guten Vorsätze, ne, da gehört das ja auch dazu.
Ja, speziell auch das Thema Daten aufzuräumen. Das sollte man ja auch öfter
das
mal
auch
machen. Weil je weniger Daten man sich mit sich umherschleppt, die unnötig sind, je weniger muss man natürlich auch die Daten backuppen. Klar, das ist klar. Aber manche übertreiben das dann ja auch mit dem Aufräumen. Das sollte man auch nicht tun. Ist auch eine Gratwanderung. Naja, gut. Okay, lass uns nicht ausufern. Wir haben einiges auf der Themenliste stehen.
Haben wir?
Das sieht so viel aus, aber die ersten Themen, die sind halt schnell abgearbeitet, würde ich sagen. Zum Beispiel das Thema rund um John Prosser. Da fragt man sich ja, wie geht es da mit der Klage weiter? Wir erinnern uns, John Prosser hat relativ exakt iOS 26 geleakt. Wir haben auch darüber berichtet, wie das zustande gekommen ist, etc. pp. Und das hat Apple ja so gar nicht gefallen, verständlicherweise. Und sie haben Klage eingereicht. Und nun fragt man sich, wie geht es weiter? Ja, John Prosser hat sich bisher nicht gemeldet. Das Gericht hat ihn kontaktiert. Und bereits im Juli diesen Jahres reicht Apple ja, wie gesagt, Klage ein und bisher hat er nicht darauf reagiert. Und da er darauf nicht reagiert hat, hat Apple einen Antrag gestellt auf ein Versäumnisurteil. Bedeutet, dass aufgrund dessen, dass er halt sich nicht meldet und, wie sagt man so schön neudeutsch, er Apple diesbezüglich geghostet hat oder das Gericht sozusagen, dass trotz alledem dann ein Versäumnisurteil gefällt wird. Ja.
So als kleiner Refresher, da ging es um die iOS 26 Leaks, ne?
Um die Glasgeschichte, ja, etc. Okay. Richtig, genau.
Ja.
Und wir haben darüber berichtet, das Zusammenspiel mit einem Mitarbeiter von Apple. Naja, egal. Anyways. Aber wie gesagt, Apple möchte jetzt ein Versäumnisurteil haben, oder dass ein Versäumnisurteil gefällt wird. was ich auch verstehen kann. Und ich glaube, dass er sich nicht meldet und gar nicht dazu, generell, dass er sich dazu nicht meldet, das könnte doch für ihn negativ ausfallen, das Ganze. Ist meine Meinung. Ist immer nicht gut. Es ist immer schlecht, wenn man sich nicht meldet, wenn das Gericht anklopft. So sehe ich das. Egal, um was es geht.
Ja, ja. Ich hoffe mal nicht, dass sein Anwalt verbockt hat. Aber wahrscheinlich eher weniger, ja.
Falls er sich überhaupt einen Anwalt genommen hat, wenn er sich gar nicht dazu äußert oder meldet. Vielleicht nimmt er das auf die leichte Schulter. Keine Ahnung. Mal schauen. Egal, wir werden es beobachten. Das zweite Thema ist auch relativ schnell abgehandelt. Steve Jobs bekommt posthum eine Gedenkmünze, eine 1-Dollar-Gedenkmünze. Und wer jetzt glaubt, naja, 1 Dollar, okay, kann ich mir mal in die Sammlung hängen. Erstmal ist das eine limitierte Auflage, das ist nicht unendlich. Die Stückzahl ist limitiert, das ist der erste Knackpunkt. Und der Ausgabepreis beträgt 13,25 Dollar. Oder haben die Pennies? Nee, die haben US-Cent. Was haben die denn in den Staaten? Penny?
Oh, Penny. Nee, Cent.
Cent. Was waren denn Pennies? War das vor dem Cent? Jetzt komme ich aber durcheinander. Es gibt doch den Ausdruck Penny.
Ja, wie bei uns der Pfennig. Ja, früher. Ja.
Okay, also 13,25 US-Cent oder US-Dollar-Cent. Ja. Kann man dann direkt auch dort bestellen bei der US-Behörde für Münzen, tralala. Wir werden es in den Shownotes verlinken. So, dann gibt es Hinweise auf ein Apple Pro Display XDR der zweiten Generation oder der zweiten Modellreihe, nämlich direkt in der Beta von macOS 26.1, also in der dritten Beta, in der ganz aktuellen Beta. Dort wurden Code Strings gefunden mit der Bezeichnung Pro Display XDR Camera und Pro Display XDR Desk View Camera. Und wir erinnern uns, das aktuelle XDR-Modell hat ja keine Kamera im Gegensatz zum Studio-Display und es hat ja auch keine Lautsprecher verbaut. Das ist ja quasi das nackte Display. Und man kann daraus schließen, dass irgendwann die zweite Generation vom Pro-Display XDR auf den Markt kommt. Bin ich gespannt. Dieses Jahr wohl kaum noch, weil ich glaube, dieses Jahr sind wir mit der Hardware durch, kommen wir später noch zu. Also ich vermute, dieses Jahr wird kaum noch Hardware kommen. Vielleicht noch ein kleine Accessories wie ein HomePod 2 oder sowas, höchstens. Aber ich glaube, großartige Hardware wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen.
Ja. Vor allem würde es Sinn machen, das XDR 2 eigentlich auch mit einem Mac Pro Update vielleicht zu zeigen. Das würde sich eigentlich anbieten.
Ja, oder zumindest irgendein anderes Mac-Update, ja.
Ja, oder Studio.
Mac-Studio.
Von mir ist auch gerne das, ja. Dass ja. Du sagst mit dem M5, wenn da wirklich dann auch entsprechend Prozessoren kommen sollten, die halt nochmal nach High-End, also nach oben hin das Portfolio abrunden sollen, würde sich das, wie gesagt, anbieten, ja, dass man das zusammen macht, ja.
Mhm. Ja, wäre denkbar. Dass man da irgendwas zusammen präsentiert. Obwohl das Ding, ja, ist ja auch die Frage, wie wird es ausgestattet sein? Was werden sie da für eine Auflösung reinbauen? Derzeit hat es ja 6K, was zum damaligen Zeitpunkt ja und immer noch zum heutigen Zeitpunkt auch eine sehr hohe und solide Auflösung ist, keine Frage. Aber wie wird es denn aussehen, das Zweiermodell? Werden sie auf 8K gehen? Etc. Das ist die Frage der Fragen. Ne? Es muss ja schon signifikant überarbeitet werden, wenn sie da jetzt ein zweites Modell von rausbringen oder eine Ablöse von rausbringen, sozusagen.
Naja. Alle 8K habe ich mir auch schon überlegt, ob das eventuell eine Auflösung sein könnte, die in einem neuen Pro-Display da quasi kommt. Wenn man mal überlegt, gerade im Produktionsbereich, wir haben wir haben ja gerade mal hier so 4K-Content bei uns. Ja, andere Länder sind da auch weiter. Da haben wir ja auch schon was von 8K gehört. Also von daher ist es ja nichts, also ist es keine neue Broadcast-Technik, die am Start ist. sie ist halt nur noch nicht so durchdrungen, ja, oder hat den Markt noch nicht so durchdrungen. Wenn man auch mal guckt, ja, wo die Preise da wieder liegen, ganz anderes Thema. Aber gerade jetzt so im Rahmen, wenn man da mal auch so die Produktionskette durchguckt, würde es in der Anwendung schon Sinn machen.
Mhm.
Die Frage ist halt wieder Preis, ja, und die restliche Ausstattung von dem Ding. Warum du in so einem Monitor dann auch wieder eine Center-Stage-Kamera brauchen würdest, erschließt sich mir auch nicht ganz. Deswegen ist die Frage, ob das XDR2-Display wirklich eine Ablöse sein wird für das XDR-Display, wie wir es aktuell haben, oder ob das eventuell das Ganze nach unten nochmal abrunden soll.
Ja, dann würde da aber in den Strings Studio-Display stehen, weil die Bezeichnung ist ja etabliert. Ne?
Man weiß es nicht.
Ja, also ich glaube schon, dass Apple da irgendwo eine Ablöse...
Also wir bräuchten langsam mal einen Nachfolger, ja.
Ja, auf jeden Fall, fürs XDR-Display auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber ich denke nicht, dass der Käufermarkt da irgendwo wirklich eine Center-Stage-Kamera in dem Ding braucht.
Ja. Und wenn sie was brauchen, dann nehmen sie was Externes und ja.
Ja, dann ist wieder die Frage, ist die Qualität ihnen ausreichend genug oder haben die dann sowieso von den bekannten Anbietern da eine eigene von den besseren Chat-Kameras eine da irgendwo am Monitor kleben, ja.
Ja, gut. Ja, so nach dem Motto, wir haben es jetzt überall eingebaut, dann bauen wir es jetzt auch ans XDR-Display mit ein, kostet ja nichts, ne? In Anführungsstrichen, rundet das Ganze noch ab, ist okay. Man hat es halt mit drin.
Vor allem, wenn du sagst, es ist derselbe Sensor wie jetzt in den aktuellen iPhones zum Beispiel, würde durchaus Sinn machen, den dann auch mit ins Display zu bringen, weil der wird ja überall im Prinzip gelobt, ja.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was da kommt. Und es ist natürlich schon mal hoffnungsvoll, dass wir da Hinweise sehen in der Beta, dass da auch ein Update in irgendeiner Weise geplant ist, displaytechnisch. Ne? Mhm. Das wird wahrscheinlich wieder preislich außerhalb meines preislichen Rahmens liegen. Ich warte ja eher auf ein Studio-Display, dass da was kommt.
Ja.
Und schauen wir mal, was da passiert.
Ja, wobei ich habe zuletzt wieder zwei Instagram-Reels gesehen, da hat sich jemand gerade das XDR-Display gegönnt.
Ah, jetzt noch? Oh.
Ja, ja, hat sich jetzt gerade das XDR, weil das lange drauf gespart und der heilige Gral und so weiter, ja, und war ganz begeistert von dem Display. Es ist ja auch ein guter Monitor.
Ja, aber nicht zu dem Preis. Also aktuell nicht zu dem Preis.
Ja, ich würde so viel Geld für einen Monitor privat sowieso nicht raushauen, davon abgesehen, ja.
Also ich bin schon bereit, für einen Monitor gutes Geld auszugeben, weil ich sitze ja da auch jeden Tag davor und ich behalte das Gerät ja auch nachweislich sehr lange. Das Thunderbolt-Display, ich wiederhole mich, das ist gut 12 Jahre alt, vor dem ich hier sitze. Und das hat schon sein Geld verdient, ne, muss ich sagen. Und wenn das nächste Display, was ich mir hier hinstelle, auch so lange hält, ist es ja okay, aber trotzdem sind 5.000 Euro, was es ja aktuell kostet, ohne Standfuß noch viel zu viel Geld. Ja, ist meine Meinung.
Ja, vor allem, wenn du die Nanotextur haben willst, kannst du ja, glaube ich, bei uns nochmal 1.000 Euro draufhauen. Ne?
Ja, ja, klar. Und dafür ist das Gerät einfach nicht state of the art, was die restlichen Ausstattungsmerkmale anbelangt. Ja. Liegt einfach auch in der Natur der Sache, weil es halt schon ein paar Jahre auf dem Markt ist.
Aber wie gesagt, für ein Display, was dann, nee, was 6.500 Euro kostet, dann nochmal ein Tausender für den Fuß. Also nicht für den Fuß. Du hast gar keinen.
Du hast gar nichts dabei. Beim Studio-Display hast du was dabei, aber bei dem hast du nichts dabei.
Beim XDR hast du gar nichts dabei.
Nichts.
Genau, du brauchst, also wenn du überhaupt einen haben willst, musst du nochmal Tausender drauf.
Oder musst dich im Third-Party-Markt umsehen, ne? VESA-technisch gesehen. Aber selbst das kostet ja Geld.
Ja, wobei, wenn du den Monitorarm oder so guckst, du bezahlst für einen guten Monitorarm, der das Display tragen kann und der optisch auch was hermacht, keine 1.000 Euro.
Nö, ich sag mal so, wenn du was wirklich Gutes haben willst, 500 Euro hochgegriffen.
Ja, ja, genau.
So Ergotron oder sowas in dem Bereich.
Genau. Ja, da müsstest du eigentlich unter 400 sogar noch liegen.
Ja, ja, ich sag ja hoch.
Okay, je nachdem, was du haben willst. Und dann je nach, man weiß ja auch nie, hast du da sogar eine Zwei-Monitor-Lösung oder dann auch einen Doppelarm oder so. Klar, das sind dann nochmal andere
ja, klar.
Preise, über die wir reden, aber.
Kommt immer darauf an, was man haben will. Kabelmanagement ist da ja auch ein Thema, was nochmal oben drauf kommen kann. Je besser, je teurer. Ja.
Der kommt ohne Weser-Adapter?
Der kostet ja auch nochmal ein bisschen was.
Der kostet ja auch nochmal 220 Euro.
Ja, ja, ja.
Boah, sorry. Okay, ich habe mich nie ernsthaft mit dem XR-Display auseinandergesetzt. Ich wusste, dass der Fuß, wie gesagt, schon eine teuer ist. Aber dass auch der Weser-Adapter extra...
Ja, ja.
Nee, sorry, ich muss mich, glaube ich, auch mehr mit Apple-Hardware beschäftigen, die eigentlich nicht so meins ist.
Weil das ja.
Nee. Hier, guck mal, ich habe jetzt nebenher mal die Seite geladen und mal konfiguriert. Ich bin bei, okay, ich brauche ja doch, ich will vielleicht, nee. Ich bin bei mindestens 7.598 Euro. Für Nano und Pro Stand.
Ja, das hat mein ganzes Setup nicht an Wert. Mein gesamtes Setup.
Ever. Never ever würde ich dafür das Geld bezahlen.
Ja.
Also wenn, selbst beruflich, sorry, aber...
Nein.
So schön kann das Display gar nicht sein.
Ich habe nur festgestellt, dass die auch gebraucht extrem abgehen preislich. Ich fahre ja ab und zu mal auf so Insolvenzversteigerungen mit Schwerpunkt Apple-Technik. Ja. Und wo ich dann gesehen habe im Versteigerungskatalog, da werden 20 Pro Display XDRs versteigert, fährst du doch mal hin und setzt dir auch ein Limit. Mein Limit war 1250 Euro mit Fuß, ne? Weil die hatten alle Fuß. Pustekuchen.
Nee, vergiss es.
Pustekuchen. 3000 Euro gingen die Dinger weg. 3000 Euro gebraucht, logischerweise.
Das wäre je nach Alter und für was sie eingesetzt wurden, wäre das aber auch noch ein Preis. Der
okay ist realistisch aufgrund dessen, was sie neu kosten, keine Frage, aber für meinen Geldbeutel.
Ja, es ist halt kein Schnäppchen, was du da machst. Genau. Ja. Wenn, dann willst du ja ein Schnäppchen machen. Nee, aber ich habe vor ein paar Monaten auch mal regelmäßig in Auktionen reingeguckt, die halt auch online geschaltet waren, dass du da halt, wie das halt da ist bei den Aktionären, ja, das ist ja kein eBay, ja, du hast ja dann deine festen Termine da hat es mich auch gewundert, für was manchmal da auch die Studios und die Pros rausgegangen sind, wo ich auch gedacht habe, sorry Freunde, aber in dem Moment ist irgendeinem da, keine Ahnung, der Faden gerissen oder so, weil das war jetzt dann doch schon eigentlich eher die teurere Richtung, was ihr da für die Ausstattung bezahlt habt, ja, aber muss ja jeder selbst wissen.
Ja, also wo dann undankbarerweise oder was der Markt da nicht beachtet, was vom Markt nicht beachtet worden sind, das waren dann Apple-Tastaturen kabelgebundener Art. Da hat man dann Schnäppchen gemacht, da hat man dann die großen Tastaturen für einen Zehner bekommen, ne, im sehr guten Zustand. Und das ist ja es gibt ja Leute, die wollen unbedingt diese kabelgebundenen Magic Keyboards haben. Und das für einen Zehner ist ein super fairer Preis.
Warte mal, was ich hier vor mir stehen habe.
Ja, da habe ich dann zugeschlagen.
Ein kabelgebundenes 10er-Tastatur, also die große Tastatur.
Ja.
Ich habe da, glaube ich, noch nie ernsthaft irgendwie die USB-Anschlüsse benutzt an dem Ding, aber das ist so meine Wahl, auch wenn es ein bisschen ruhiger sein muss, wie jetzt beim Podcasten.
Ja, und die gingen dann gar nicht weg, sage ich jetzt mal. Die gingen dann halt für den Startpreis dementsprechend, die habe ich dann gekauft, für einen 10er das Stück, habe ich dann zugeschlagen, ja. Das war das eins.
Stück, ne?
Nee, leider nicht. glaube, 3 oder 4 Stück habe ich genommen. Das Schöne ist, wenn du dann so ein riesen Konvolut hast, konntest du es aus der Masse dann noch aussuchen. Da konnte man sich dann die schönsten, optisch schönsten noch rauspicken sozusagen. Naja. Aber wie gesagt, dieses gerade Insolvenzversteigerungen und gerade Apple-Produkte, die gehen da sehr, sehr teuer weg. Da hat man kaum Chancen, irgendein Schnäppchen zu machen. Es sei denn, man hat dann irgendwo wirklich so ein Produkt, das keiner haben will und was in das eigene Beuteschema hineinpasst, dann ist es natürlich Glückssache. Ne? Aber so die Bestseller-Produkte, die gehen da super hoch weg. Und da fragt man sich dann auch, ist das überhaupt noch sinnvoll, wenn man sich dann den Neupreis anschaut, was die Geräte neu kosten.
Ja.
Weil man kauft ja faktisch Produkte ohne Garantie.
Nein, darf nicht, ja.
Aber okay. Das ist ein ganz anderes Thema. Obwohl man dann wieder sehen muss, was im normalen PC-Bereich, also Windows-PC, wie, da kann man dann wirklich Schnäppchen machen. Da bekommt man dann 27 Zoll Dell-Monitore für einen Zehner. Ja, das ist dann wieder okay. Aber was will man damit? Wenn man jetzt kein Wiederverkäufer ist in dem Fall. Aber okay, anderes Thema. Lass uns nochmal über das MacBook mit OLED und Touchscreen sprechen. Da gibt es neue, naja, Details ist ein bisschen zu viel gesagt, aber nochmal neue oder erneut aufgewärmte Gerüchte. Mark Gurman hat sich dazu nochmal geäußert. Mittlerweile hat sich ja jeder dazu geäußert. Aber Mark Gurman hat das nochmal aufgewärmt und das Produkt soll entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 kommen, soll mit einem M6-Chip kommen. Okay, das wäre dann rechnerischerweise auch der nächste Chip, der dann, also in den Zeitraum passend, der passende M-Chip. Und das Display, hat er nochmal betont, soll extrem dünn sein, soll OLED-basierend sein und soll auch extrem schmale Displayränder haben. Und es soll ergänzend dienen, als ergänzende Eingabe Hilfe oder als ergänzendes Eingabegerät zum Keyboard und zum Trackpad. Ein verstärktes Scharnier soll verbaut sein. Das halt, wenn man gegentippt, dass es jetzt nicht großartig wackelt oder nach hinten kippt oder sich verstellt. Das ist auch relativ logisch oder sollte auch so sein, gerade wenn man.
Ja, wobei die Problematik haben wir doch auch bei den aktuellen nicht, dass die direkt nach hinten irgendwie weg.
Kommt drauf an, wie stark man dagegen zimmert, ne?
Ja, ich hau ja da nicht dagegen. Ja.
Wow. Wir sind ja Samtpfötchen, aber es gibt ja Leute, die sind ein Grobmotoriker, ne? Ja. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das hat er mal betont, ein verstärktes Scharnier soll verbaut sein. Generell ist es ja nicht schlecht, gute Scharniertechnik zu verbauen.
Solange ich das immer noch mit einer Hand öffnen kann.
Ja. Was ja auch immer so ein Qualitätsmerkmal ist bei Apple.
Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler und es soll heißen, hier, du kannst das Display komplett nach hinten durchklappen.
Kannst du ja jetzt fast auch schon, die letzten paar Zentimeter fehlen. Es geht schon relativ weit nach hinten aktuell, aber komplett.
Nee, komplett rum, einmal 180.
Ach so. Würde dann mehr Sinn ergeben als Gesamtgerät.
Dass du dann sagst, okay, du kannst es hier und nimmst in die Hand oder so und benutzt dann nur Touch. Aber wir haben da ja schon, wie gesagt, in der Vergangenheit ja auch darüber gesprochen, als die ersten Gerüchte kamen, da war der Zeitplan ja von Gurman noch ein bisschen ein anderer.
Ja, ja, ja.
26, Anfang 27. Da hatten wir ja noch drüber spekuliert, wenn es wirklich zu dem Termin kommen soll, alle vor der WWDC, ja, sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise was hören wir bis dahin halt noch, was das US betrifft. Genau dieselbe Frage.
Die Fragestellung ändert sich nicht.
Was würden wir halt jetzt in der WWDC 26 eventuell sehen, beziehungsweise an Sessions haben, die darauf hindeuten, dass ein Touch-Display kommt in macOS?
Ja.
Und ob das dann, wie gesagt, im iMac kommt oder im MacBook Pro, ist ja wurscht. Ja? Hm. Da geht es ja um Touch in macOS. Und da müssten wir definitiv, oder müssten die Entwickler, wie gesagt, wir ja eh nicht unbedingt als Consumer, aber die Entwickler müssten da auf jeden Fall, und wenn es auch nur durch die Hinterhand ist, ein paar Informationen kriegen, dass sie nicht gegen eine bestimmte API oder dass die deprecated ist, ja, oder dass hier eine neue API kommt und man sollte doch bitte das und das beachten in der Entwicklung, weil dann das das OS da draus halt in der neuen Version dann irgendwie touch-optimiert irgendwas aus seiner UI bastelt.
Ja.
Die Eingabefelder auf einmal größer sind, je nachdem, ja, wie halt das OS dann damit umgeht. Da, wie gesagt, müsste man in der WDC mal drauf achten, ob da was ist. Und dann könntest du da auf jeden Fall besser abschätzen, ob dann auch wirklich so was kommen könnte.
Bis jetzt alle gesagt haben und was ich total unverständlich finde, im Moment soll es wirklich nur eine zusätzliche Eingabeoption sein oder ein zusätzliches Eingabegerät letztendlich sein oder eine Eingabemöglichkeit sein. Und das ist ja völlig unsinnig. Weil das hat ja die Konkurrenz schon seit, ich würde sagen, schon seit einem Jahrzehnt verbaut. Wenn du es haben willst, bekommst du ja normale Laptops mit einer Touch-Funktionalität. Und wenn das einfach nur stumpf so bleibt bei Apple oder Apple nur das zusätzlich einbaut, ist das sinnlos. Du musst einen Vorteil haben in irgendeiner Art und Weise und nicht nur, dass du mal auf den OK-Button drücken kannst oder dass du da irgendwelche Dinge am Bildschirm bedienen kannst.
Dann geht's dir so wie mit der Touchbar.
So ist es. Die ist ja auch verschwunden.
Ja.
Die hatte zwar ihre Fans, aber die Basis der Fans, die Basis war zu klein. Und ich hatte ja auch am Anfang, wo die Touchbar rausgekommen ist, sehr gute Gefühle bezüglich der Touchbar, ne? Ja. Ja.
Also, wir alle haben ja, okay, komm, das könnte durchaus was sein. Und dann auf einmal fing die, ja, und dann, wie gesagt, dann fing es ja an mit der Escape-Taste. Dann fingst du damit an, mit der Bedienung von Programmen und dann hast du die Spielereien gesehen mit der Timeline und so Sachen. Okay, ja klar, aber das Problem ist immer, wenn Entwickler Features integrieren oder die Touchbar in das Design halt mit aufnehmen und da entsprechend das nutzen wollen, das aber von den Nutzern nicht angenommen wird.
Ja, und das Problem war ja auch, du hattest ja auch einen Benutzungsbruch drinne sozusagen bei den Geräten, also bei den Desktop-Geräten. Mac Mini Studio.
Ja, genau. Deine Kundschaft war.
Es war nicht durchgehend, es war nicht konsistent.
Genau, es war fragmentiert, ja.
Genau. Und das war das große Problem. Ich denke mal, hätten sie das komplett durchgezogen durch alle, also durch den Desktop und durch den mobilen Bereich, dann hätte das auch einen anderen Durchbruch haben können. Und wenn noch mehr Third-Party-Programme aufgesprungen wären. Da gab es ja auch recht wenig, die das wirklich genutzt haben. Also man hätte daraus was Großes machen können, aber Apple hat die Chance diesbezüglich verpasst. Gut, Versuch war es wert.
Ja, klar, die Idee war nicht so schlecht. Vor allem, dass man sich halt getraut hat, nicht nur in einem Modell testweise zu machen, weil das wäre sowieso von vornherein ein Flop gewesen, weil was willst du gegen ein Modell halt entwickeln? Du brauchst ja schon eine gewisse Nutzerbasis. Das dann halt, wie gesagt, in die Pros, also beziehungsweise in alle Versionen des Pros halt bringen, war eine gute Idee. War es ein gewagtes Spiel, ja, doch, kann man vielleicht so sagen.
Ja.
Aber da halt aufzuhören.
Der nächste Schritt wäre halt gewesen, dass eine Tastatur rauskommt. Du bringst
in die Tastatur, genau.
Das wäre der nächste Schritt gewesen, um das Ding eventuell etwas erfolgreicher zu machen. Und das ist halt leider nicht passiert. Und das halte ich für einen sehr großen Fehler letztendlich. Ja. Aber okay.
Ich vermisse jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht. Also ich hatte ein Programm, da habe ich auch mal drüber gesprochen, wo ich das intensiv genutzt habe. Es war ein spezielles Programm für die Netzwerkdiagnose. Da konnte man wirklich sehr gut und schnell mitarbeiten mit der Touchbar, weil das Programm das auch vollkommen ausgenutzt hatte. Ja, dem traue ich jetzt ein wenig nach. Mittlerweile habe ich das anderweitig gelöst. Es gibt jetzt auch eine iPad-Version dafür und das habe ich jetzt auf dem iPad Mini. Und damit kann ich das auch elegant lösen. Ja.
Wie auf dem Mini, nicht auf dem Pro.
Ich schlepp doch kein 13-Zoll-Gerät mit in irgendwelche Server- und Netzwerkräume. Es ist, ja. Das iPad Mini ist für meinen Use Case wesentlich praktikabler, sagen wir es mal so. Gut. Okay, also lass uns nochmal über den Home Hub sprechen oder wie auch heißen soll. Da hat sich auch, ich glaube, das war Mark Gurman nochmal zu geäußert. Da hat er jetzt gesagt, es soll im Endeffekt zwei Varianten geben. Halte ich persönlich auch für ein bisschen ungeschickt, wenn es da wirklich zwei Hardware-Versionen von geben würde. Das könnte man anders lösen, nach meiner Meinung. Es soll einmal ein Wandgerät geben und einmal ein Tischgerät. Könnte man ja so lösen, dass man einmal eine Tischhalterung konzipiert und einmal eine Wandhalterung konzipiert und das Grundgerät eigentlich gleich ist. Aber dass es da generell zwei verschiedene Systeme oder zwei verschiedene Geräte geben soll, das halte ich so für ungeschickt. Vielleicht war es da auch wieder nur ein Übersetzungsproblem oder ein Verständnisfehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple wirklich faktisch gesehen rein zwei Geräte rausbringt, nur um sie anders zu installieren. Das könnte man mit Halterungen halt lösen. Ja, und die 7 Zoll sind bestätigt, noch einmal bestätigt. Aber was interessant ist, er hat nochmal konkret was zum Preis gesagt. Der war ja immer so in der Schwebe. Es soll in Anführungsstrichen nur $350 kosten. Da muss man natürlich auch sehen, was kann das Gerät, was kann man damit anfangen. Ist es beschnitten wahrscheinlich auf einen ganz bestimmten Use Case, du wirst da kein iPadOS drauf haben laufen lassen können. In irgendeiner Art und Weise, das wird beschnitten sein. Und ja, muss man halt sehen, was es dann an Vorteile bietet.
Die Frage ist halt, was soll es können, was soll da drauf laufen, auch an Apps oder Third Party noch. Brauche ich da wirklich den Storage wie in einem iPad?
FaceTime-Calls.
Brauche ich da Riesenmengen in RAM in dem Teil? Das ist ja echt die Frage, weil wenn du sagst, okay, der hat vielleicht nur 32 GB, ja.
Speicher.
Wenn das ausreicht für den Use Case, den sich Apple halt vorstellt, du hast da eine eigene Home Hub OS-Version drauf.
Home OS würde es dann wahrscheinlich heißen in dem Fall, ja.
Du kannst da keine eigenen Apps installieren, ja, beziehungsweise keine oder nicht alle Apps vielleicht aus dem Store, ja. Der bringt vielleicht seine eigene noch mit oder seine eigene Subsektion, ja, im Store, wenn überhaupt, ja. Das wissen wir alles nicht. Dann brauchst du auch von der technischen Ausstattung weniger und könntest natürlich dann auch entsprechend günstiger produzieren. Muss da ein Pro, ein XDR-Display drin sein? Nö. Ja.
Nö.
Von daher,
und grad, ja,
da geht schon, da kann man schon was machen. Und bei dem Preis, ja, findet sich vielleicht ein oder zwei Käufer mehr. Je nach.
Ja, Space. Das soll ja so der Dreh- und Angelpunkt sein. Smart Home Steuerung, FaceTime Calls, sowas soll das. Es konkurrenziert eigentlich mit dem Amazon Echo, was man so herausgehört hat. Das ist so wohl das Konkurrenzprodukt letztendlich. Und da muss man halt schauen, ob man wirklich 350 Euro dafür ausgeben möchte. Ich bin ja immer noch ein Freund davon, irgendein Standard-iPad zu nehmen und das umzubauen, in Anführungsstrichen, oder dass man das so konfiguriert, dass man sich einfach nur einen Ständer dafür kauft, der meinetwegen auch von Apple sein kann. Und dieser Ständer löst dann halt diese Funktionalität aus, dass man halt dann so einen kleinen Home-Hub hat, aber dass man vorhandene iPads dafür nehmen kann. Dass man jetzt nicht extra ein dediziertes Gerät dafür benötigt. Das ist so meine Vorstellung, die ich da habe. Das ist aber wahrscheinlich nicht die Vorstellung von Apple, weil die wollen Geräte verkaufen. Und Apple ist nun mal eine Hardware-Company und nicht eine. Ja, dann müsste man halt irgendwie den Stand halt sehr teuer machen. Aber wahrscheinlich ist er mit den $350 inklusive dem Gerät besser bedient, ne? Was würde denn so ein Stand kosten? Muss man ja auch wieder überlegen. Ja.
Ja, die Frage ist, wenn wirklich Echo Show, was du ja wahrscheinlich gemeint hast, eben so das Konkurrenzprodukt dazu ist.
Ja.
Ich habe nämlich gerade mal die Seite aufgerufen. Die fangen bei 110 Euro an.
Ja. Hat er denn auch schon eine Kamera drin für FaceTime, für Video?
Frag mich, keine Ahnung.
Okay.
Neueste Generation Echo Show 510 Euro. Ich habe nur jetzt auch wieder, weil der Echo gesagt hat, ich habe, meiner ist ja auch schon wieder älter, ja. Gerade mir die Seite aufgerufen und habe gemerkt, oh, ja, da gibt es mittlerweile so viele, ja, das ist auch an dir vorbeigegangen, da muss ich mich auch mal wieder intensiver damit beschäftigen, weil dieser Echo Show 10 ist ja eigentlich das, was vor langer Zeit mal so als Gerücht war, dass du deinen, wie heißt der kleine Lautsprecher nochmal? Der heißt doch HomePod, ne?
Der kleine heißt HomePod Mini. Und der, es gibt ein auch
einen HomePod Mini. Genau, ja. Weil der Echo Show 10 ist ja so ein HomePod Mini mit Display dran.
Ja, und so soll das ja auch sein, dieser Home Hub.
Genau.
Ne?
Ja, und genau. Ich denke mal, das ist so ungefähr das, was da in der Gerüchteküche drin war.
Mhm.
270 Euro Funktionsumfang, gute Frage. Hochauflösendes Display, bla bla bla. Egal. Was mich nur wundert, ist, dass du die bis auch mit 21 Zoll kriegst.
Aber den teurer als
quasi so. Ja, klar, die sind ja. Dann teurer. Das sind ja so die Dinger, die eigentlich aussehen wie ein Bilderrahmen. Ja, das kannst du dir ja dann.
Das ist dann quasi der Küchenfernseher in Anführungsstrichen.
Ja, beziehungsweise macht da eine Slideshow, dann Standbild drauf und dann fällt das, je nachdem, wie du halt die Kabel dann unter die Wand kriegst, ja, oder unter die Tapete, ja, oder in die Wand halt rein, fällt das gar nicht mal so unbedingt auf. Gibt's da nicht von Samsung auch was? Diese Fernsehbilder.
Also Frame meinst du?
Ja, diese Framed oder Fernsehdinger da. Mhm. Die sind preislich natürlich mal was ganz anderes.
Ja, das sind ja auch andere Kategorien. Das ist ja eine ganz andere Kategorie.
Aber da hört anscheinend Amazon auch nicht auf mit der Entwicklung von diesen ganzen Echo-Teilen.
Ne? Ja, es wurden ja erstmal wieder eine Reihe neuer vorgestellt, etc.
Bei den Echo Dot habe ich noch mitgekriegt, aber da gibt es ja jetzt so viele.
Ja, es gibt auch den Echo Pop, gibt es glaube ich auch noch, etc.
Also, genau. Große. Echo Pop, Echo Spot.
Ja, ja.
Echo fünfte Generation, die vierte Generation haben sie ja. Ah, nee, das ist ein Vergleich. Okay, haben sie auch noch. Boah, Mann, Freunde, ey.
Ja, das ist ein.
Ja, okay, bei den Preisen, denke ich mal, werden die auch ein bisschen was verkaufen von den Dingern, ja.
Vermutlich ja. Klar. Soll ja in einigen Bereichen auch immer noch ein Subventionsgeschäft sein. Also in einigen Kategorien davon soll es ein starkes Subventionsgeschäft sein.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, aber gut, man muss halt schauen, wie Apple das interpretiert und es ist halt auch, es hängt wohl auch stark an der Weiterentwicklung vom Sprachassistenten. Die steht ja im Moment auch so ein bisschen auf der Stelle und diesbezüglich sollte sich das Ganze ja auch noch ein wenig verschieben. Das ist wohl der Knackpunkt bei dem Ganzen. Ich bin gespannt.
Ja.
Ja. Kommen wir zu einem faltbaren Gerät oder faltbarem Gerät von.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Eieiei, das hat mich aber auch stark nachhaltig negativ beeindruckt. Das Google Pixel 10 Pro. Ja, das kannst du knicken, ne? Das bringt es schon mit, das Gerät, dass man es knicken kann, aber es ist letztendlich faktisch explodiert beim Haltbarkeitstest. Jerry Rick Everything hat das Ganze getestet und er hat es halt behandelt wie jedes andere faltbare Gerät auch und er hat es nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst, sondern er hat es halt auf Stabilität getestet. Er hat
halt kaputt gemacht, ne?
Ja, und ich meine, er steht ja auch für was, der gute Mann, und er muss ja auch seinem Namen gerecht werden und auch der Kanal muss dem gerecht werden. Und beim mehrfachen Knicken hat sich wohl im Inneren ein Akku verabschiedet und der ist explodiert und das ganze Gerät hat halt Feuer gefangen. Ja, das hat mich jetzt sehr irritiert, das Video, muss ich sagen. Und es war jetzt auch nicht irgendwie gestaged oder irgendwie fingiert oder so. Das ist wirklich so gewesen. Und ich vermute auch, er wird einen Teufel tun, irgendwas fingiert zu haben und das nach außen oder das so nach zu publizieren, sondern das wird wirklich auch so abgelaufen sein. Ne?
Ja, der ist so lange im Geschäft, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass da jetzt nichts irgendwie manipuliert worden ist.
Und ich glaube, er möchte sich auch nicht unbedingt mit der Rechtsabteilung von Google anlegen. Das wird alles schon so abgelaufen sein, wie er das dort vollzogen hat.
Die Frage ist halt, und ich hoffe, dass Google das zumindest mal, auch wenn sie nicht auf ihn zugehen, dass sie das zumindest mal intern auch noch mal testen. Die Frage ist halt, was ist da wirklich im Gerät passiert? Weil es wird ja wahrscheinlich irgendwas den Akku gepierst, also beschädigt haben intern, weil so eine Reaktion ist ungewöhnlich für, in Anführungszeichen, eine normale Überansprachung, ja, bei dem, was er, oder wenn du normal das Ding überdrehen oder wirklich dann falsch irgendwie knicken würdest.
Ja.
Das sind ja auch so Sachen, die getestet werden bei den Haltbarkeitstests.
Genau.
Da wird ja auch eine Überlastung von den Gelenken gemacht, etc.
Logisch.
Da wäre, wie gesagt, die Frage ist halt, was ist da halt in den Tests rausgekommen, aber ich denke nicht, dass das Gerät so reagiert hat, weil das, wie bei anderen Vorfällen, die wir mit Akkus und Smartphones auch schon hatten, das ist eine Sache, das ist im Prinzip ein großes Desaster, ja, das kann dir böse auf die Füße fallen, deswegen wäre ich mal dran interessiert, was da bei Google gerade abgeht und was sie da an Tests machen, um das irgendwie nachvollziehen zu können. Ich würde ja immer sagen, geht doch auf den Kollegen mal drauf zu, ja?
Ja, klar.
guckt euch das Gerät mal an, ja, holt es am besten ab.
Genau.
So ähnlich wie sie es ja auch bei den Tests für die Pixel Watch gemacht haben, wo das Display ja zerkratzt war. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
Nee.
Das war ja bei The Verge ja, glaube ich, ein Test gewesen. Da hat sich ja auch Google gemeldet und hat gesagt, hier, wir wollen das Ding uns gerne mal angucken. Ja. Deswegen, das würde sich hier vielleicht auch anbieten. Ja.
Das wäre die beste Lösung, würde ich sagen. Aber also der Best Case wäre, dass der hat ein Montagsgerät erwischt. Ne? Das wäre der Best Case. Es ist jetzt interessant zu wissen, ob das wirklich in Serie reproduzierbar ist, dieses Problem. Wenn er jetzt wirklich ein nächstes Gerät nehmen würde, das gleiche nochmal machen würde mit dem nächsten Gerät und es würde wieder passieren, das wäre natürlich der Worst-Case-Faktor oder das Worst-Case-Szenario, wenn das wirklich ein reproduzierbares Problem wäre. Optimalfall Montagsgerät.
Ja, beziehungsweise einfach Verkettung von irgendwelchen Umständen. Dass da in irgendwo was, wie gesagt, abgebrochen, wie auch immer ist, was da den Akku dann beschädigt hat. Ja, aber das muss man halt jetzt irgendwie beim Testen halt rausfinden. Ne?
Genau. Ja, also am besten, wie gesagt, Apple sei schon und Google und der Kollege, die arbeiten zusammen, weil nur so kann man dem auf die Schliche kommen oder dem Fehler auf die Schliche kommen. Und des Weiteren hat er noch gesagt, er zweifelt auch die IP68-Zertifizierung an. Gut, ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und er hat auch wirklich scharf geschossen in seinen Aussagen. Das schlechteste, also von der Haltbarkeit her und von der Belastbarkeit her, das schlechteste Foldable, was er bisher unter den Fingern hatte. Das soll schon was heißen.
Er hat sie ja im Prinzip eigentlich alle gehabt.
Ja, ja, eben. Ne? Und ich, gut, wir werden sehen. Wir werden es beobachten. Wenn es da noch weitere Sachen gibt, wird das sicherlich medial irgendwo aufschlagen oder zumindest in unserer Bubble. So, das nächste Thema. Da muss ich mehrere Quellen zu lesen und mich extra nochmal rückversichern, was man ja sowieso machen sollte, wenn man seriös in irgendeiner Weise sich über Dinge äußert, sollte man immer nochmal so eine zweite Quelle in Betracht ziehen. Aber hier habe ich es wirklich 3 oder 4 Mal gemacht und drei oder vier verschiedene Quellen durchgelesen und das stimmt wirklich. Samsung zieht den Stecker und nimmt das Galaxy Edge oder die ganze Galaxy Edge-Serie komplett vom Markt. Das heißt, sie verkaufen noch die Restbestände, die produziert worden sind. Das ist auch gut so, wenn wir keinen Elektroschrott produzieren. Und ziehen sich dann aus dem Markt komplett zurück. Man muss bedenken, das Ding ist noch nicht einmal 5 Monate auf dem Markt. Wäre das jetzt ein Jahr auf dem Markt gewesen und bis zum nächsten Release, könnte man verstehen, ja, man zieht's raus, aber dass sie nach 5 Monaten schon einen Stecker ziehen, das ist bemerkenswert und das spiegelt natürlich auch wieder, das Ding muss ein absoluter Ladenhüter gewesen sein und es gibt Schätzungen von einigen Analysten, wohl damit muss man im Moment auch sehr vorsichtig sein, weil da greifen noch einige ins Klo, aber so grob gesehen gibt es Schätzungen, dass von dem Gerät 190.000 Stück verkauft worden sind in dem ersten Monat. Und man, nur mal zum Vergleich, vom normalen S25, also jetzt nicht das Ultra, sondern das ganz normale S25, wurden 1,17 Millionen Stück im gleichen Zeitraum verkauft. Das sind also Schätzungen von Analysten, keine Zahlen, die Samsung rausgegeben hat. Aber selbst wenn es keine konkreten Zahlen sind, ist das schon beachtlich, dass das Ding so im Laden oder in den Regalen liegen geblieben ist, liegt auch am hohen Preis und an der relativ schlechten Akkulaufzeit, vermute ich mal. Ja. Ein Konkurrent weniger am Markt in dem Bereich. Für
ja,
Apple.
Also wenn man sich mal die Lieferzeiten anguckt vom iPhone Air, da kriegst du eigentlich auch alles direkt. Ja, der ist halt die Frage, haben sie gut produziert oder ist es auch eher ein Ladenhüter? Ne?
Ja. Schöne Überleitung, weil mittlerweile ist es ja auch in China auf dem Markt und da gibt es gute Nachrichten. Allerdings muss man die auch ein bisschen differenzierter betrachten. Man weiß ja nicht, wie hoch die ersten Stückzahlen gewesen sind, die dort geliefert worden sind. Aber das Ding war innerhalb von Stunden ausverkauft. Das berichtet zumindest die South China Morning Post. Die berichten, dass das Ding online und auch in den Läden innerhalb von Stunden ausverkauft gewesen ist. Und die Nachfrage wohl auch riesengroß war, weil es waren Schlangen vor den Läden.
Ja, wobei, muss man gucken, die Verzögerung bei, oder bis es in China auf den Markt kam, war ja auch kostenlose PR.
Ja, und Verzögerungen also schaffen natürlich auch Begehrlichkeiten, ne?
Ja.
Das muss man auch mit einbeziehen.
Deswegen, das war schon, also es hat, denke ich mal, den Verkäufen ein bisschen mit in die Hände gespielt.
Ja, aber wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass Stanley Morgan berichtet hat, dass das Ding wohl nicht so gut läuft. Aber es hat sich natürlich bestätigt, da waren nicht die China-Zahlen mit inkludiert.
Genau.
Und jetzt muss man das nochmal neu betrachten, da ja jetzt das Ding in China wohl nach der eigenen Presse gut angelaufen ist, muss man das nochmal neu bewerten und nochmal über die Bücher gehen, nach meiner Meinung, und diesen ganzen Fall nochmal neu bewerten.
Ja, man muss halt mal abwarten, bleiben die Käufe halt oder die Verkäufe in China halt so stabil? Bleibt die Nachfrage auf diesem Level oder ist das jetzt erstmal so der Run gewesen, weil der Hype einfach da war?
Ja.
Sollte es sich weiterhin sehr gut verkaufen in China, klar, dann relativiert sich das auf jeden Fall mit Flop etc., weil das ist ja doch ein sehr großer Markt.
Ja.
Über die Problematik hier bei uns hatten wir ja auch schon gesprochen. Nach wie vor bin ich da fest überzeugt, dass halt das eSIM-only mit ein Problem ist hier im Markt.
Ja, aber das ist ja in China nicht anders, weil in China ist es ja das erste Gerät letztendlich. Der war ja noch spezieller, weil, ne? Also
ja, vor allem da war ja die Frage, inwieweit die Chinesen das ja so überhaupt so durchgehen lassen wollen,
ja,
dass es eSIM only ist. Aber ja, die Chinesen sind da nochmal ein bisschen anders, als jetzt die alten Europäer.
Aber man kann im Endeffekt im Moment noch gar nicht sagen, ob es wirklich ein Flop ist. Die Bewertung wäre viel zu voreilig. Da müsste man nochmal den Markt neu auswerten und die Situation neu bewerten.
Also ich denke, sie haben mehr verkauft als jetzt im ersten Monat als die 190.000 von Samsung.
Davon gehe ich auch aus.
Aber inwieweit das wirklich so ein Seller wird, muss man mal abwarten. Ja.
Und das Problem ist ja auch, nur weil es eventuell in Deutschland nicht so gut anläuft, heißt es ja nicht, dass es in anderen Märkten nicht gut anläuft. Also, und ich glaube auch, dass mit Deutschland ist auch ein verzerrtes Bild. Also ich glaube nicht, dass es wirklich hier ein richtiger Flop ist. Also, dass man davon Flop reden kann, würde ich jetzt nicht sagen. Auch wenn jetzt das erstmals auf Amazon schon reduziert worden ist. Aber auch nicht riesengroß reduziert. Das kostet jetzt derzeit, wenn der Link noch korrekt ist, 1.147 Euro statt 1.199 Euro. Sind 4%. Ist ein bisschen ungewöhnlich, dass so schnell schon ein aktuelles Gerät reduziert ist. Aber es ist halt auch, wie gesagt, Amazon. Und man weiß auch nicht, wie sie das Gerät vom Hof haben wollen oder was weiß ich, keine Ahnung, was dahinter steht. Amazon-Preisreduzierungen muss man auch immer ein bisschen gesondert betrachten. Ein Geschmäckle wäre es, wenn Apple das in irgendeiner Weise reduzieren würde preislich, dann wäre das ein ganz klares Signal, aber das hat Apple nach meiner Meinung so schnell noch nie getan und sie tun sich ja sowieso sehr schwer mit irgendwelchen Reduzierungen etc.
Ja, okay, beim ersten iPhone ging es ja auch relativ zügig.
Ja, aber das erste iPhone,
ja. Ja,
ja. Ja, aber wie gesagt, also, weil viele sagen, das ist ein Flop, das würde ich so voreilig noch nicht sagen. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum iPhone Fold von Apple. Wir reden immer so davon, als ob es auch wirklich kommen wird. Wir wissen es ja noch gar nicht. Und es gibt ein neues Gerücht, dass das Ganze sich noch einmal verschieben könnte. Auf Frühjahr 2027. Zusammen mit dem iPhone 18 und mit dem 18e-Gerät soll dann eine neue Veröffentlichungsperiode oder ein neuer Veröffentlichungszyklus eingeläutet werden. Und der Grund ist, es gibt Probleme bei den Stückzahlen in der Massenproduktion. Schwerpunkt soll wohl die Scharniertechnik sein, weil Apple sich da ja was ganz Spezielles einfallen lassen hat, um auch, wie gesagt, diesen Gap, diesen Huckel zu eliminieren. Und dieses Zusammenspiel aus dieser komplizierten Scharniertechnik, diesen Metallplättchen und so weiter und so fort, das soll wohl Probleme geben in der Massenproduktion. Man hat wohl auch aufgrund von Berechnungen festgestellt, dass man da halt nicht so viel Output generieren kann. Ja, und ich sage mal, wenn Sie noch länger warten, dann fährt der Vollzug aber noch mehr ab, als er ohnehin schon abgefahren ist. Ich bin da skeptisch.
Ja. Es ist halt schwierig. Wir reden schon so lange drüber, oder die Gerüchte gibt's das mittlerweile so lange. Und jetzt, immer wieder heißt es, es verzögert sich wieder. Ja.
Ja, deswegen.
Es ist halt schwierig für so ein Produkt und auch für so eine kleine Firma wie Apple. Ja.
Ja, kleines Startup. Ja.
Ja.
Ja, ich
die
weiß
Frage
nicht.
Ist halt, ob wir, also nicht nur wir zwei jetzt, aber dass wir mehr von Apple erwarten, als die vielleicht machen wollen. Ja.
Naja, aber.
Das ist gar kein Fold. Beziehungsweise keins, was irgendwie auf dem Markt soll.
Wir können ja
vielleicht
nur das,
setzen sie es auch aus.
Wir können ja nur das wiedergeben, was ja, klar, in der Gerüchteküche so. Gekocht wird. Wir sitzen ja leider nicht direkt an irgendwelchen
also
Apple-Mitarbeitern.
Sollte es jetzt wirklich nächstes Jahr auch nicht kommen? Ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht hebt sich das Apple auch für das iPhone 20 auf. Ja, jetzt hast du die Gerüchte, es schiebt sich jedes Jahr um ein weiteres Jahr und dann, wie gesagt, kommt es halt mit dem iPhone 20 dann. Würde mich jetzt auch nicht endlos überraschen.
Ja.
Ich finde es halt dann nur ziemlich affig, dass von Apple da überhaupt nichts kommt, um da auch ein bisschen die Luft.
Ja, aber warum sollte sich Apple dazu äußern?
Apple ist keine Firma, die sich da vorher zu ungelegten Eiern halt äußert, ja.
Genau.
Wie gesagt, ich könnte mir es vorstellen, 20 oder aber, ja, wir sind mittlerweile am Zeitpunkt angekommen, wir reden da mittlerweile schon ein paar Jahre drüber, über das Fold.
Ja.
Vielleicht wird es auch so eine Blu-ray-Geschichte, ja.
Die ersten Foldable-Gerüchte, also die wirklich irgendwo in der Apples Bubble Fuß gefasst haben, gab es, wo das iPhone X, das iPhone X rausgekommen ist. Da hat das erste Mal gab es Traktion in der Apple Bubble. Und das ist nun schon ziemlich lange her. Seitdem reden wir über ein Foldable iPhone. Immer mal wieder.
Wann kam das erste Galaxy Fold?
Das muss ziemlich in dem Zeitraum gewesen sein oder ein bisschen danach, ein bisschen davor etc.
Tja, wenn man das jetzt wüsste, ne?
Ja, aber da sieht man mal wieder, wie lange das schon in der Gerüchteküche
ist. Ah ja, kocht. Doch jetzt, Veröffentlichung 13. September 2019.
Ja.
Das war... War das zu den S10 und Note 10 Zeiten? Aha. So lange gibt's. Oh, okay, gut. Ja, tja, S10 war ja, glaube ich, dann auch die Zeit von dem iPhone 10, ne?
Genau.
Ja, also von daher, ja klar, dann kann es sein, dass es seitdem, klar, Samsung hat das, ja, dann muss Apple natürlich das auch machen, ja.
So ist es. Und dann gab es immer mal wieder Gerüchte, mal mehr, mal weniger. Man kennt es ja. Und ich weiß es nicht. Also ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der ganzen Gerüchtesituation. Und wie gesagt, eventuell setzt Apple das auch aus. Dass sie ja in irgendeiner Weise dran arbeiten und experimentieren, das mag ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber das heißt ja nicht, dass das kommen muss.
Ja. Das R hat ja im Prinzip die Gerüchte wieder angefeuert.
Ja, ja, klar.
Weil du sagst, okay, jetzt haben wir die Technik oder wir haben so
ja,
die ersten
Titanrahmen,
Hinweise darauf.
Genau.
Ja, aber, ja, muss man auch wieder gucken, vielleicht kommt das ja aus der Fold-Entwicklung. Und wie gesagt, die haben, oh, hier, mit Fold sind wir noch nicht so weit, ja, wir machen aber aus
die,
der Technik.
Bringen wir die eine
ja,
Seite raus.
Aus
ja.
den Erkenntnissen machen wir das eher.
Ja, ja,
was ja durchaus sein kann. Die Frage ist halt nur, ja, wird es überhaupt kommen. Und je länger sie sich Zeit lassen, umso mehr, und wenn wir jedes Jahr wieder die Gerüchte haben, es verzögert sich wieder um ein Jahr.
Also ich meine, man kann es auch anders sehen. Es wird ja immer wieder gesagt und analysiert und prognostiziert, Apple würde den Markt dann beleben, der Foldables. Und jetzt könnte man ja mal ganz frech sagen, ja, wann sie den Markt beleben, ob das 2027 ist oder 2026, ist ja eigentlich egal. Der Markt ist ja sowieso faktisch gar nicht existent in der Masse. Wir haben.
Bis dahin könnte der Markt wieder komplett weggebrochen sein. Ja.
Ja,
das ist ja die Frage, wie lange hält Samsung durch?
wie lange man die Flatline noch reaktivieren kann, ne? Sagen wir es mal so, wenn der Markt tot wäre. Und wenn Samsung den Markt verlässt, ich würde sagen, dann ist er wirklich tot. Wenn Apple bis dahin noch nicht am Start ist.
Die Frage, die sich hier halt stellt, ist der Markt wirklich da und Samsung teilt sich den mit dem Rest einfach auf und hat ein so großes Stück Kuchen, dass sie sagen, der ist für uns so interessant, dass wir halt das Fold so weiterentwickeln. Und wir haben das ja öfter angesprochen, der letzte Fold-Generation ist ja wirklich auch ein guter Sprung gewesen zum Vorgänger.
Ja.
Dass wir da das R&D reinstecken. Aus dem R&D ist ja dann auch rausgefallen, eben haben wir noch drüber gesprochen, das Edge.
Ja.
Das Edge. Wobei Samsung da auch wieder gesehen hat, der Markt ist einfach nicht da. Ja? Wir stellen die Produktion wieder ein. Ist es einfach nur so ein Prestige-Ding für Samsung? Und die sind da auch gerne bereit, Geld reinzubuttern? Oder ist das wirklich ein Samsung-Markt, global gesehen? Ja. Und was würde passieren, wenn Apple wirklich ein Foldable bringt und da von heute auf morgen 50% Marktanteil oder so holt? Ja.
Ja.
Was würde das für Samsung und das Fold halt bedeuten?
Was für den Gesamtmarkt gar nicht so utopisch wäre, weil der Gesamtmarkt, runden wir mal ganz grob auf, beträgt aufgerundet, wie gesagt, 2% generell. Und diese 2% teilen sich alle. Ist Samsung klar drin, da ist Google drin, etc.
Naja, und wir haben es ja eh die letzten Jahre mitgekriegt, oder viele kleinere, in Anführungszeichen, chinesische Hersteller oder Geräte, die halt nur in China auf dem Markt waren, die von der Technik her sehr vielversprechend waren und auch den vorherigen Folds jetzt in dem Wege überlegen waren, dass sie dünner waren, vom Markt verschwunden sind, ja, weil wahrscheinlich da trotz dem dünneren und vielleicht preislich etwas drunter liegenden die Leute sich doch für andere Geräte, ja, oder halt keine Foldables entschieden haben. Wir sind ja einige Hersteller rausgegangen aus dem Markt. So viele sind es ja nicht mehr, die aktuell zumindest mal auch dann global irgendwo unterwegs sind, beziehungsweise global zumindest mal im Gespräch sind. Von daher, so viele Player sind es nicht, die sich den Markt da aufeilen.
Ja.
Und da kann man mit entsprechendem Angebot, ja, und es gibt halt nur einen iPhone-Hersteller, da auch garantiert sich ein bisschen Marktanteil oder sich von diesem kleinen Marktanteil ein recht großes Stück Kuchen halt rausschneiden. Die Frage ist halt wirklich dann, was bedeutet das generell für den Markt?
Ja.
Wird er belebt? Wird er wachsen? Oder wird einfach der Kuchen anders aufgeteilt? Und wären dann, okay, Samsung ist groß genug, aber ist der Markt dann noch so interessant von den Stückzahlen her, dass du da halt auch das Geld dann in die Entwicklung steckst? Und ich denke, da hat Samsung einiges an Geld reingesteckt, um da jetzt bis zur aktuellen Generation zu kommen. Wenn der Druck da ist, hat man jetzt beim Edge gesehen, sind sie auch bereit, das halt einzustellen.
Ja, also dann könnte man ja auch da heraus interpretieren, die Umsatzzahlen müssen gut genug sein für Samsung, dass sie das noch am Leben erhalten. Weil sie sind ja, tun sich ja nicht schwer damit, den Stecker zu ziehen und einfach mal das Edge vom Markt zu nehmen. Und das spiegelt ja letztendlich auch den Konsumenten wider. Da haben wir versagt in dieser Kategorie, also in der Edge-Kategorie, sonst hätten wir das Ding ja jetzt nicht vom Markt genommen.
Ich würde nicht unbedingt sagen versagt, weil es war ja schon ein interessantes Gerät. Hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie das Air, wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter.
Ja. Also die Akkulaufzeit soll wohl etwas schlechter sein als wie beim Air.
Ja. Aber auch da wieder, es war vor dem Air da, bla bla bla, ist okay.
Naja.
Aber gerade auch anscheinend bei den Samsung-Kunden sind die Alternativen besser als jetzt das Edge. Und ich sehe das auch, das Problem auch für Apple. Ja, hätten wir dieses Jahr nicht so ein starkes iPhone 17,
wäre das wahrscheinlich noch attraktiver. Wären
wahrscheinlich die Verkaufszahlen vom Air auch besser.
Ja.
Weil das Air auch wieder Pro-Features mitbringt in Bezug auf Display etc. Und klar, das Kamera ist ein anderes Thema.
Stellen wir uns nochmal vor, das iPhone 17 hätte jetzt kein 120-Hertz-Display.
Ja, genau.
Dann hätten doch viele die Alternative gesehen, ja, das kleinste, günstigste wäre dann das R mit 120-Hertz-Display.
Mhm, genau.
Dann hätte das mehr Käuferschichten dorthin gespült oder mehr Käufer dorthin gespült, ganz klar.
Genau.
Aber das 17 ist ein wahnsinnig starkes Gerät.
Ja. Und das hörst du von allen Ecken.
Ja, ja, ich bin ja auch nachhaltig davon begeistert.
Es heißt ja generell immer, wer sich fürs iPhone 17, also für die komplette, ehrlich, jetzt die Generation, also über alle 17s hinweg, also vom 17 zum R, zu den Pros, wer sich für die aktuelle iPhone-Generation interessiert, sollte sich das 17er angucken, und zwar nur das 17er. Das heißt es eigentlich überall, weil das bringt so viel Features mit.
Ja.
Und wenn man nicht wirklich aufs Telefoto angewiesen ist von den Pro-Modellen zum Beispiel, sagt man
ja dann. Oder das große Display, ja.
Ja, dann hat sich die Frage eigentlich schon erledigt. Ja, dann kauft der 17er, ja.
Und stell dir doch jetzt nochmal vor, es würde einen 17 Plus geben. Also mit einer großen Display-Diagonale.
Mhm.
Das würde ja noch mehr abgraben bei den Kunden, die ganz viel Wert auf ein großes Display legen. Das wäre ja so mein Traumgerät.
Ist es eigentlich, dass es
17 Plus
nicht mehr da ist, ja.
Ja. Das wäre so mein Traumgerät, weil ich traue dem großen Display schon etwas nach. Aber das kann ich kompensieren mit den anderen Funktionen und mit dem, ich will jetzt nicht sagen, mit dem günstigen Preis, aber mit dem angemessenen Preis für das Gerät, sagen wir es mal so.
Für das Paket, was du kriegst.
Das Gesamtpaket, ja.
Genau. Ja. Wobei ich habe ja auch schon die ganze Zeit gesagt, wenn, dann würde ich halt gerne wieder aufs große Display gehen.
Da war mir der Mehrpreis zu viel.
Aber ich habe es jetzt ja auch nochmal in der Hand gehabt, aber ich glaube, für jeden Tag oder so ist die Standardgröße doch besser geeignet für mich.
Ja. Ja.
Auch weil man es jetzt so lange gewöhnt ist, ja. Ich habe ja schon lange keinen, also nach dem 6er habe ich ja keine großen mehr irgendwie gehabt, ja.
Ja, und wie gesagt, das 17er ist ein rundum gutes Package, ja.
Ja.
So ist es. Gut. Na gut, wir schauen mal, was das bringt. Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Elephant in the Room, wie man so schön sagt. Zu den drei neuen Äpfeln, die uns Apple an den Baum gehängt hat. Einen digitalen Apfelbaum. Mein Gott, spreche ich heute wieder in Bildern hier. Es gab Pressemitteilungen. Drei Stück an der Zahl, mehr oder weniger. Oder drei Produktvorstellungen. Und es fing an mit dem MacBook Pro 14 Zoll mit M5-Chip. Und das ist auch das einzige MacBook Pro, was sie vorgestellt haben. Den M5 gibt es halt im Moment nur in der Standardversion. Da ist Apple ein wenig von ihren Standardvorstellungen abgewichen. Das haben sie das erste Mal, glaube ich, gemacht oder das letzte Mal, glaube ich, gemacht mit dem M1, den sie vorgestellt haben. Der kam auch zuerst nur in der Standardversion und wurde dann halt später in Pro und Max und Ultra ausgerollt. Und das haben sie jetzt noch einmal wiederholt. Was ein bisschen schwierig ist für alle diejenigen, die sich im Moment für ein 16-Zoll-Gerät interessieren. Die müssen dann, wenn sie jetzt zeitnah kaufen wollen, zwangsläufig mit einem M4 nach Hause gehen oder bis nächstes Jahr warten. Das ist so der kleine Wermutstropfen, den man hat. Und zu dem M5 möchten wir jetzt auch gar nicht von den Benchmark-Werten viel sprechen, weil die sind noch gar nicht relevant im Moment oder noch gar nicht solide raus. Das Geld kommt erst am 22. und dann sehen wir auch wirklich erst relevante Daten. Im Moment wird viel spekuliert und Apple hat natürlich auch Zahlen rausgehauen, aber das ist nicht ausschlaggebend, würde ich sagen. Da muss man halt warten, bis wirkliche Realtime-Werte rausgekommen sind. Fangen wir mit dem Preis an. Einsteigergerät. Das Einsteigermodell kostet 1.799 Euronen oder Euro. Es ist 100 Euro günstiger geworden. Allerdings ohne Netzteil.
Ja, das stelle ich witzig wieder. Wobei man hat ja doch unter dem Strich noch ein paar Euro gespart, wenn man Netzteil
also, nimmt. Ja, also die Netzteile kosten ja bei Apple auch nicht 100 Euro. Und machen wir uns nichts vor. Es gibt Marktbegleiter.
Ja.
Satoshi, wie sie alle heißen, die solide, gute Netzteile auf dem Markt haben, die man für einen Bruchteil dessen bekommt, was es bei Apple kostet. Allerdings meine Empfehlung, kauft nicht das billigste Third-Party-Netzteil, achtet da schon ein wenig auf Qualität und schaut mal, wie die Tests sind und so weiter und so fort. Da gibt es gute Marken, Satechi und Ugreen zum Beispiel, die kann ich persönlich empfehlen, die funktionieren gut. Da kriegt man gute Netzteile und ich würde jetzt sagen, man muss nicht unbedingt ein Original-Apple-Netzteil kaufen, weil die sind technologisch gesehen nicht state of the art, muss man sagen. Das ist meine Meinung dazu.
Naja, vor allem jetzt, wo man eh gezwungen ist, was zu kaufen, würde ich auch eher zu einem vernünftigen Third-Party greifen.
Eben, genau. Ja. Also es sei denn, man hat natürlich noch Netzteile rumliegen in der Wattklasse oder in der Leistungsklasse, weil es gab natürlich auch wieder die Argumentation, ja, USB-C-Netzteile hat man noch zu Hause rumfliegen. Würde ich sagen, wenn es ums iPhone geht. In der kleinen Leistungsklasse, in der kleinen Wattklasse hat man sehr viele USB-C-Netzteile rumliegen. Das gebe ich zu. Aber wenn es um leistungsstarke Netzteile geht, um sowas zu betreiben, hat nicht jeder so ein Netzteil rumliegen. Und dann gab es die Argumentation, ja, wenn man updatet. Ja, aber der Nächste, der das Gerät kauft, wenn man es wieder verkauft, der möchte ja auch das Netzteil mitgeliefert haben. Weil es ja bei den M4-Geräten das Netzteil dazugegeben hat und er möchte auch den kompletten Lieferumfang haben. Also muss man das Netzteil ja mit weggeben. Und selbst wenn das Gerät in der Familie bleibt, möchte derjenige auch ein Netzteil haben. Also so einfach würde ich das nicht bewerten, wie man das mit einem iPhone bewerten kann. Also von daher finde ich das schon ein bisschen kritisch, dass man diesbezüglich das Netzteil rauslässt.
Die Begründung ist ja, dass es ja diese neue EU-Novelle gibt.
Schön, dass du das ansprichst.
Ja, dass du ab April auch die Artikel anbieten musst ohne Netzteil im Verkauf.
Das hat Apple für sich so ausgelegt. Du musst sie so anbieten, dass der Käufer die Möglichkeit hat, das Netzteil abzuwählen oder ohne Netzteil einkaufen zu können. Ja. Das hätte man ja machen können. Aber es untersagt ja nicht, dass das zum Lieferumfang gehören kann, das Netzteil. Man muss es nur abwählen. Ich habe mir 5-mal das Ding durchgelesen von der EU.
Ja, ja, was du machen kannst, ist entweder von der Verpackung her so, dass du es entweder mitpackst oder nicht mitpackst. Oder eine zweite Alternative wäre ja gewesen, du kaufst oder bestellst das mit und kriegst halt in einer separaten Verpackung, wie es jetzt auch ist, dein einzelnes Netzteil mit.
Ja. Also wie gesagt, das...
Das ginge schon. Das Einzige ist ja, und da kann man ja auch wieder sagen, immerhin ist es 100 Euro günstiger geworden.
Mhm.
Du kriegst quasi den Preisnachlass für das Netzteil halt mit. Wobei das, denke ich mal, eher nicht das Netzteil ist, sondern andere Bedingungen. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein Teil, wenn überhaupt, von den 100 Euro ist, die es günstiger jetzt ist im Laden.
Mhm.
Aber wäre es nicht günstiger geworden, würde es mir definitiv mehr wehtun.
Ja.
Weil sich dann darauf berufen, weil wie du es schon angesprochen hast, man hätte es auch anders lesen können, wäre dann schon es klingt dann eher mehr nach Ausrede, ja.
Ja, wie gesagt. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, leistungsstarke Netzteile, glaube ich, liegt bei den Leuten nicht so massenweise rum. Ja. Und jetzt...
Selbst wenn du eins hast, mit dem du das einigermaßen vernünftig aufgeladen kriegst, wie sieht denn das aus, wenn du das nutzen willst dabei? Wenn du Glück hast, ist es vielleicht noch erhaltend.
Ja.
Wenn du Pech hast, wird der Akku nur langsamer leergesaugt, ja. Nee, du brauchst da schon ein vernünftiges Netzteil.
Und es gibt ja auch dementsprechend Umsteiger, die aus der PC-Welt vielleicht kommen, die einen alten Laptop haben, der noch gar nicht mit USB-C-Netzteilen ausgeliefert worden ist, wo sie komplett neu in den Markt einsteigen, der proprietäre Ladetechnik hat, zum Beispiel, der muss sich dann auch logischerweise ein neues Netzteil kaufen. Also, wie gesagt, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Beim iPhone, wie gesagt, kann ich es nachvollziehen, aber bei den Laptops nicht. Also nur teilweise. So, dann haben sie angepriesen, wie gesagt, auf die Leistungsdaten wäre es jetzt verfrüht, seriös einzugehen. Die AI-Performance soll um das 3,5-fache gestiegen sein zum Vorgängermodell, also zum M4-Chip. Grafik-Performance soll um das 1,6-fache gestiegen sein. Und was für mich viel interessanter ist, was ich auch immer als großen Leistungsindex sehe, ist die Speicherbandbreite. Die ist ja auf 153 Gigabit die Sekunde also insgesamt liegt die bei 153 Gigabit die Sekunde. Beim M4 lag sie bei 120 Gigabit die Sekunde oder Gigabyte die Sekunde. Was mich auch sehr positiv gestimmt hat, die SSD soll jetzt doppelt so schnell sein als wie beim Vorgängermodell. Das muss man dann auch sehen, dass dann auch wirklich sich so abzeichnet im Realtime-Tests. Und was auch sehr schön ist, man hat jetzt die Möglichkeit, maximal 32 Gigabyte zu optionieren. Vorher waren es 24. Bin ja ein Freund von Arbeitsspeicher. Und man kann jetzt auch 4 Terabyte SSD rein konfektionieren. Konnte man vorher auch in der Größenordnung nicht. Da glaube ich, da waren es 2 Terabyte.
Ja, voraussetzt, man hat im Lotto gewonnen oder seine Niere verkauft. Ja.
Oder man braucht das dann dementsprechend auch wirklich und man kann es sich leisten oder man hat den Use Case dafür. Ja. Auslieferung soll am 22. Oktober sein, müsste eigentlich nächste Woche mittwochs sein, nach meiner Meinung, ja. Designtechnisch hat sich das Gerät nicht verändert. Und was ich auch sehr negativ finde, nicht negativ, aber schade finde, weiterhin kein Thunderbolt 5 im System. In der Klasse, das hat man dann wahrscheinlich wieder den Pro- und den Max-Modellen vorbehalten oder das ist den Geräten vorbehalten. Das drückt natürlich auch meine Hoffnung, dass der nächste Mac Mini in der M5-Standardausstattung Thunderbolt 5 bekommt, ist dann hiermit auch Essig. Das wird es dann auch nicht geben.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich wahrscheinlich auch erledigt. Ja.
Genau, weil das war ja meine Hoffnung für den Mac Mini. Ich denke mal, das werden sie weiterhin erst einmal den Pro-Modellen gönnen. Schade eigentlich. Bin ja ein großer Fan von Thunderbolt. Gut.
Ja, okay, du hast ja Thunderbolt.
Ja, nur 4.
Ja.
Aber um die ganzen neuen Dinge testen zu können, hätte ich schon gerne in meinem Portfolio mal ein Gerät mit Thunderbolt 5. Ich kann das zwar testen, aber ich muss dann immer Klimmzüge machen und das irgendwo auswärts tun, respektive in der Uni und so weiter. Ich möchte es aber gerne zu Hause haben. Ja, und deswegen extra jetzt ein Mac Mini mit Pro-Chip kaufen, das ist dann auch ein bisschen übertrieben, zumindest für meinen Use Case. Gut, also das zum MacBook Pro gibt es halt nur in der M4-Ausstattung, in der M5-Ausstattung im 14-Zoll-Bereich. Und es gab ja auch Gerüchte, dass sich grundlegend dann das SoC-Design ändern soll bei den Pro- und bei den Max-Modellen. Das soll wahrscheinlich auch ein Grund dafür, oder das ist ein Grund dafür, dass wir den M5 etwas früher sehen in der Standardausstattung. Das nächstes Jahr, wie gesagt, die Pro- und Max-Modelle, weil man da mehr Konfigurationsmöglichkeiten bekommen soll. Das Ganze soll angeblich modularer werden. Also man kann jetzt auch mehr oder weniger den Standard-Pro-Chip oder man soll dann angeblich auch den Standard-Pro-Chip mit wesentlich mehr GPU-Kernen versehen. Also man hat da so eine Art oder man soll so eine Art Baukastensystem bekommen in dieser SoC-Geschichte. Das TSMC und Apple das komplett umkrempelt, dass man da mehr Variabilität hat in der ganzen Geschichte. Das Gerücht könnte jetzt sich so bewahrheiten, würde ich sagen. Mal schauen, ob das dann wirklich so kommt. So, dann kam das iPad Pro M5. Das hat jetzt in der Standardversion, also auch mit der kleinen Speichergröße 12 GB RAM, das hatte vorher nur 8 GB. Das, wie gesagt, fängt jetzt bei 256 schon mit den 12 GB Geschichten an und bei den 512ern. Und wenn man dann höher geht, bekommt man dann dementsprechend auch 16 GB. Und hat den N1 Chip on Board und das C1X Modem on Board. Ja. 11 und 13 Zoll Versionen sind jetzt auch 100 Euro günstiger geworden. Allerdings hat man ja auch kein Netzteil dabei. Und man hat jetzt die Möglichkeit, externe Displays anzusteuern mit 120 Hertz. Das war vorher auch nicht möglich. Ja. Das sind so die groben Eckdaten. Beim iPad Pro frage ich mich nach wie vor, so viel Leistung für so wenig Betriebssystem. Ja, okay. Diese Aussage tätigen ja viele und es wird nicht sie wird nicht älter oder die Aussage wird älter, aber dadurch ist sie, hat sie ja nicht weniger Wahrheit.
Genau, sie wird nicht unwahrer, ja.
Ja, genau. Ja, M5 in ein iPad. Ja. Also hier würde ich auch sagen, wenn man das Vorgängermodell zu einem vernünftigen Preis bekommt, ja, muss man jetzt nicht unbedingt sich zum 5er hinschlagen, zumal sich das Design auch gar nicht verändert hat. Die optische Darreichungsform ist nach meiner Meinung identisch, genau wie bei den MacBooks. Mhm. Und auch selbst wenn man einen M4 MacBook, nochmal ganz kurz den Sprung zu den MacBooks, zu einem attraktiven Preis bekommt, muss man jetzt nicht unbedingt zur M5-Geschichte greifen, wenn der Preis stimmt, sage ich jetzt mal. Ja. Viele haben ja auch vorher noch kurz davor spekuliert, dass MacBook Pro bekommt jetzt eine eSIM-Option. Ist ja nicht gekommen. Wenn das gekommen wäre, hätte es ja den Markt gesprengt in dem Bereich. Das wäre ja Ostern, Silvester, Pfingsten und Reformationstag an einem Tag gewesen quasi für jeden Apple-Fan. Dann hätte ich auch...
Das kommt mit dem MacBook Air Update.
Das kommt höchstens mit dem OLED-Touch-Display-Update.
Zu dem Zeitpunkt, wo die großen iMacs mit Blu-ray kommen.
Ah ja, genau. Ja, stimmt. Kommt das Diskettenlaufwerk, kommt auch wieder.
Ja.
Ja.
Zip.
Firewire.
Ja, genau. Und dann der Weg, der allererste iPod nochmal.
Ja, meinetwegen. Ja, also das waren nach meiner Meinung reine Speedbump-Updates. Was mich dann wirklich noch interessieren würde, ob bezüglich der SSD in dem MacBook Pro M5, was das dann wirklich effektiv bringt. Das ist nach meiner Meinung auch der einzige Grund, wo man überlegen könnte zwischen M4 und M5, ob man nicht vielleicht doch dann zum größeren Modell greift. Aber das ist noch ein Rechenexempel letztendlich. Ja, dann kommt ein Produkt, ja, mit dem ich persönlich relativ wenig anfangen kann. Die Vision Pro M5, ja. Das war der größte Leistungssprung von M2 auf M5. Ja, mein Gott. Das Ding ist 300 Euro günstiger geworden. Das liegt aber wahrscheinlich nicht darin, dass Apple jetzt irgendeine Einsicht hatte, dass man das günstiger machen sollte. Das liegt einfach an Kursumrechnungen, würde ich sagen, oder Kursschwankungen. Das ist meine Meinung dazu, dass sie das kurstechnisch angepasst haben, das Produkt. Und ja, das hat halt das neue Knitband, Dual-Knitband bekommen, was für einen besseren, verteilteren Sitz sorgen soll, dass es bequemer sitzt und nicht mehr so viel belastet. Die OLED-Displays können jetzt maximal 120 Hertz realisieren, konnten vorher, glaube ich, nur maximal 90. Und man hat jetzt 10% mehr Pixel. Tja, und was mich gewundert hat, es gibt noch kein Trade-In-Programm. Oder ob es überhaupt ein Trade-In-Programm geben wird, das ist auch fraglich. Also man kann jetzt nicht das alte Ding in Zahlung geben, was natürlich für manche Privatleute eventuell den Umstieg auch erschweren wird, wenn sie auch überhaupt umsteigen wollen. Ja, das ist so ein kleines Geschmäckle, würde ich sagen. Aber was will Apple denn auch mit dem alten Plunder, ne? Wenn sie das Ding jetzt zurückkaufen würden.
Ja. Mein Gott, könnten sie Entwicklern als Entwicklungskit noch zur Verfügung stellen?
Ja.
Für um oder wenig Geld, ja.
Könnten sie umarbeiten, den M5 reinlöten?
Könnten sie an irgendwelche Forschungszentren spenden, wenn sie wollten. Also da würden schon ein paar Sachen einfallen, ja. Aber das Update, klar, es gibt ein paar Leute, die sich über die Mehrleistung freuen, aber ansonsten, es hat sich ja nichts geändert an dem Ding.
Ja, das Band
okay,
und der Chip.
Lieferung, ja, der Lieferung hat sich ein bisschen geändert. Dadurch ist es ja auch wieder ein bisschen schwerer geworden, das Ding, ja. Mhm.
Die Frage ist jetzt, ob dieser M5 oder generell die größere Leistungsfähigkeit auch mehr Anwendungen mit sich bringt oder mehr Möglichkeiten mit sich bringt, die dann umgesetzt werden. Das ist ja die große Frage, weil im Moment ist das ein Produkt, was stark in einer oder in einigen Nischenwelten unterwegs ist.
Ich wollte gerade sagen, im Konsumerbereich wirst du davon groß nichts mitkriegen, außer wir hätten auf einmal AAA-Gaming-Studios, die dafür irgendwas machen wollten, ja. Aber das sehe ich ja auch nicht, ja.
Das ist das Problem. Also wie gesagt, die Medizin kann das Gerät nicht retten, umsatztechnisch. Also der medizintechnische Bereich.
Das haben wir ja
Bereich.
Auch bei dem einen oder anderen Microsoft-Produkt ja auch schon gesehen, was sich da in der Forschung und auch im Militär versucht hat, da einen, oder die Nische halt für sich zu nutzen. Und mehr schlecht als recht. Das Problem ist halt, klar kann dein Produkt super laufen in diesen Nischen, aber das ist ja eigentlich nicht das,
was
wofür
Apple möchte.
Du das entwickelt hast. Das ist zwar schön, dass sich der Markt gefunden hat, aber der ist jetzt auch wieder für dich als Consumer-Firma nicht so groß, dass sich sowas wahrscheinlich irgendwie rechnet.
Ja, und ich mache jetzt mal eine ganz, ganz krasse, ich öffne jetzt mal eine ganz krasse These. Alle Bereiche, in denen Apple jetzt in einer Nische unterwegs oder wo sie jetzt in einer Nische unterwegs sind, das ist ja faktisch die Vision Pro, das ist eine Nische. Und das ist der Mac Pro. Das ist auch eine Nische, ein ganz spitzer Kundenkreis. In dem Bereich sind sie fragwürdig unterwegs. Dem Mac Pro geben sie sehr wenig Liebe und der Vision Pro geben sie auch in Anführungsstrichen, ja, außer dieses Speedbump, sehr wenig Liebe im Bereich Entwicklersupport, mehr Content, mehr Möglichkeiten. Ja, und in dem Massenbereich, was super gut läuft, Mac Mini ist ein Massenprodukt, da haben sie sehr viel Liebe reingesteckt oder auch die Laptops etc. Überall das, was wirklich gut läuft, was Volumengeräte sind, also für Apple-Verhältnisse, was Volumenprodukte sind, da stecken die Power und Liebe rein. Und alles, was eine kleine Nische ist, Mac Pro ist das beste Beispiel und wie gesagt die Vision Pro, da ist es nach meiner Meinung oder nach meiner Beobachtung ja sehr schlecht bestellt.
Ja, bei Mac Pro kommt ja noch die Problematik mit der Chip-Entwicklung dazu. Ich denke, da hatten sie sich mit der letzten Generation ein bisschen in die Ecke gefahren. Da sind ja auch die Gerüchte, dass halt M5 Pro Max eventuell auf einem anderen Chip-Design basieren sollen als der Standard M5. Ja, auch wieder ein Hinweis drauf, dass wahrscheinlich wir nicht nur ein Pro und ein Max sehen werden, sondern etwas, was entweder in die Ultra-Richtung geht oder auch wieder ein anderes Design, was halt auf der M5-Technik aufsetzt. Deswegen habe ich da ja Hoffnung, dass mit der M5-Generation auch wieder für Pro und Studio eine Entsprechung eigener Chip nochmal kommt, der nach oben hin die Leistung da abdeckt. Genauso wie sie sich mit dem aktuellen Design der Vision Pro in die Ecke gefahren haben, wie damals auch beim Trashcan. Du hast das Design von dem Ding und kannst da zumindest mal, was jetzt die Vision Pro betrifft, wahrscheinlich jetzt von nicht so schnell irgendwie reagieren wie bei einem anderen Produkt, weil da hardwaretechnisch viel zu viele Kastenkomponenten da sind, ja, die angepasst werden müssen. Deswegen ist ja auch die Frage, inwieweit die Gerüchte an den Gerüchten, dass man jetzt irgendwie die Vision Pro Entwicklung bis auf die Speedbumps jetzt hier mit dem M5 ein bisschen hinten anstellt und da versucht halt in diese Ray-Ban oder Meta-Dingsbums-Richtung zu gehen.
Smart Glass, ne?
Genau, ja, diese Meta-Ban-Ray, dass man da mit Hochdruck jetzt versucht, was zu machen. Weil wenn du schon neue Hardware entwickelst, ja, oder versuchst da halt in eine kompaktere, leichtere Schiene oder Produkt zu entwickeln, dass da komplett wieder was Neues machst. Ja. Weil du kannst von der Vision Pro nicht wahrscheinlich so runterbrechen, dass du auf dieses auf sowas wie halt die Meta kommst.
Ja, klar, logisch.
Du kannst wahrscheinlich die eine oder andere Technik da mit reinnehmen oder mit übertragen, aber ja, die Displays kannst du wahrscheinlich nicht verwenden. Inwieweit macht ein M5 da drin Sinn? eine getesterte Batterie, ja, auch wieder so ein Thema. Das ist ein ganz anderes Produkt als die Vision Pro.
Ja, klar.
Und wie gesagt, da haben sie sich, glaube ich, in so eine ähnliche Ecke wie bei dem Trashcan Mac damals halt manövriert, dass du da eigentlich festgefahren bist in dem Design, was du hast.
Ja, ja, aber das ist die Hardware an sich, klar. Aber es ist ja nicht nur die Hardware, sondern das ganze Ökosystem drumherum, die Anwendungsmöglichkeiten, die sind ja auch sehr beschnitten und da tut sich ja auch sehr wenig. Da steht Apple ja auch auf der Stelle. Ja? Wie gesagt, in der Masse auf der Stelle.
Wenn das, das Problem an der Sache ist, dass sich generell noch keiner dieser VR-Brillen über den Bereich Gaming oder Gaming oder wie sagt man da im Bereich oder generell Medien halt Filme oder sowas darüber hinaus irgendwo eine andere Anwendung geschaffen hat, außer wieder in den Nischen,
klar.
Das ja sehen, logisch, zum Beispiel die Medizintechnik etc. Ja, die anderen Nischen, die es da noch gibt. Und im Gaming ist Apple da überhaupt nicht unterwegs. Jedenfalls nicht so, dass du sagen würdest, okay, das ist eine Alternative, auch wenn sie halt sehr teuer ist. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, dass du sagst, okay, du bist da irgendwie sehr gut aufgestellt, was jetzt Gaming betrifft. Pustekuchen. Und wenn dieser eine Fall auch noch wegfällt, da bleibt halt viel nicht übrig.
Ja. Ja, es ist halt nur sehr auffällig, dass Apple in allen Bereichen, wo sie noch extrem in der Nische unterwegs sind, dass sie da sehr wenig Liebe reinstecken. Ich könnte jetzt auch das Pro Display XDR anführen. Das Ding ist ein Nischenprodukt, was ein ganz kleines...
Das war, als es kam, top, ne?
Ja, ja, klar, aber man hätte auch ein kleines Zwischenupdate bringen können. Man hätte Thunderbolt 5 reinbringen können, man hätte von 90 auf 120 Hertz gehen können, man hätte dem Ding so ein Silent-Update in Anführungsstrichen, so ein Pressemitteilungs-Update geben.
Ja, ne? Die Frage...
Aber das ist uninteressant für Apple, ja, ist ein Nischenprodukt.
Ja, die Frage ist halt bei diesen Artikeln, die halt solche Nischen besetzen, beziehungsweise wo du auch im Mac Pro-Bereich ja eine übersichtliche Nutzergruppe hast, wo du weißt, ja, wir können von den Nutzern, die in Frage kommen, keine Ahnung, 40% vom Markt abgreifen. Ja, und wenn du diese 40% besetzt hast, ja, weißt du ja auch eigentlich schon, wie oft oder wie viele von diesen 40% sind in welchem Update-Zyklus drin.
Ja, das ist
würden
richtig.
Würden die jährlich updaten? Daten die alle 2 bis 3 Jahre ab? Nutzen die Hardware 5 Jahre? Ja. Und dann kannst du ja gegen diesen Zeitraum kannst du ja deine neuen Produkte entwickeln. Die Frage ist halt nur, vielen, also es, selbst wenn jemand nicht jedes Jahr ein Update durchführt, ja, behält er ja den Markt Apple ja trotzdem im Blick. Und wird ja da auch enttäuscht, wenn ein Update 3 oder 4 Jahre dauert. Ja. Klar wärst du vielleicht nicht unbedingt jetzt jedes Jahr mit dabei, aber du willst ja trotzdem Entwicklung da drin sehen. Vor allem, wenn eine Entwicklung wirklich so stattfindet, dass du jährlich oder alle 2 Jahre ein Update hast, bis du in 4 Jahren dein Update hast, hast du schon wieder die nicht nur eine Generation, sondern 2 oder vielleicht sogar 3 Generationen zwischendrin und nimmst da entsprechend die Sprünge auch mit.
Ja.
Das ist halt auch wieder was eigentlich für deine Käuferschicht nicht so ideal ist, ja, weil klar, du hast einmal die Sicherheit, arbeitest eigentlich mit der aktuellen Technik, nur wie gesagt, die Entwicklung geht ja weiter. Und das sehen wir ja gerade auch beim Mac Pro aktuell. Ja, du hängst da noch an diesem 2 Ultra fest. Ja, und wir sind mittlerweile beim M5, ja. Das ist echt schwierig, auch für, wie gesagt, für deine Kunden. Auch wenn du, wie gesagt, in so einem kleinen Markt im Prinzip unterwegs bist, der eigentlich deine Hardware kauft.
Ja, plus bei Mac Pro wäre es ja ein leichtes gewesen, auch da ein M3 Ultra reinzuhängen, um den auf den gleichen Stand zu bringen wie den Studio.
Deswegen auch bei mir die Hoffnung, dass mit dem M5 da was ganz Großes kommt.
Das hatten wir schon öfter mit der Hoffnung und dem Mac Pro.
Nee, aber jetzt, wie gesagt, mit dem M5 bin ich da... Also wenn ich bin eh nicht im Markt dafür, ja, deswegen, aber auch für mich wäre die Enttäuschung, und das ist so wieder das mit der Käufergruppe, beziehungsweise mit potenziell Kunden ist auch falsch. Ich bin nicht potenziell im Markt für ein Mac Pro. Aber generell als Apple-Nutzer, ja, gucke ich ja auch dahin. Und bin ja auch enttäuscht, wenn es da nicht vorwärts geht.
Naja,
nicht, weil es mich selbst persönlich betrifft, sondern generell Apple, weil die so stagnieren.
Der Markt interessiert, ist klar. Wer generell? Oder die Marke interessiert?
Nee, weil einfach nichts vorwärts geht bei Apple.
Ja, klar.
Alle in dem Bereich. Wie gesagt, M5, Mac Pro haben wir jetzt hier den M5. Da wird auch der Pro und der Max kommen. Und
naja, klar, logisch.
Ich hätte halt jetzt, oder habe ich die Erwartung, dass mit dem M5 da auch in die Richtung Mac Pro und Studio auf jeden Fall ein entsprechend großer Wurf geht. Ja. Weil die sind jetzt, oder ich würde schon sagen, dass sie da auch in einem gewissen Druck stehen, gerade auch speziell beim Mac Pro, dass da was kommt.
Der Mac Pro steckt unter starkem.
Muss was kommen.
Der hängt auf dem M2 Ultra fest, das muss man sich mal überlegen.
Da muss was kommen. Und mit dem M5 ist es dann hoffentlich jetzt auch soweit.
Nächstes Jahr gehe ich
das. Was genauso eine große Enttäuschung wäre, ist, wenn sie jetzt kommen würden, würden sagen, das war's.
Die Zöpfe hätten sie eher abschneiden können.
Ja.
Die hätten sie dann abschneiden müssen, wo dann der Studio mit M3 Ultra kam. Da hätten sie den Mac Pro abschneiden müssen, wenn sie das vorhatten. Aber vielleicht hatten sie noch ein paar Restposten da und die wollten auch noch loswerden. Ja, kann das möglich. Ja, also das sind so Sorgen, Sorgenprodukte. Pro Display, Mac Pro und nach meiner Meinung auch die Vision Pro. Jetzt nicht von der Leistung her, sondern generell von der Marktpositionierung. Aber okay, schauen wir mal. Generell jetzt keine Updates, die mich jetzt hier aus dem Häuschen gelockt haben. Ja. Bringt mich jetzt nicht um den Verstand, die drei neuen Produkte.
Ja, okay, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht im Markt für ein iPad Pro.
Nee.
Vision Pro sowieso nicht, ja. Nee. Da nicht nur der Preis, sondern auch für was nutzen. MacBook Pro, nice, ja. Aber da würde ich auch eher mal gucken, ja, Pro und Max, ja, wann die kommen, was die mitbringen, ob sich da vielleicht doch noch ein bisschen mehr tut. Wobei ich denke, mit der Generation oder mit dem Update wird sich an der Hardware an sich jetzt erstmal nichts ändern.
Nee.
Ja.
Hätte das jetzt eine eSIM gehabt, dann hätte ich sofort zugeschlagen.
Ja, wie gesagt, wenn, dann kommt das wahrscheinlich in den Airs.
Nee, das kommt in den Pro-Geräten und tropft dann runter in die Air-Modelle. Obwohl es nach meiner Meinung in den Air-Modellen mehr Sinn ergeben würde, weil das sind ja die
Das hätte
portablen.
Damals schon, als Steve Jobs aus dem Umschlag gezaubert hat, hätte da schon eine SIM drin sein müssen.
Oder spätestens in der zweiten Generation.
Ja, aber...
Spätestens.
Ja. Du hast ein Gerät, ja, was damals ja zu dem Zeitpunkt auch eine neue Kategorie mitgegründet hat. Die kamen ja gerade alle erst... Oder es war ja noch ein recht frischer Markt mit diesen Ultra-Portables und was weiß ich, welche Namen die alle hatten. Da wäre das definitiv mit also für jeden Exec, ja, beziehungsweise Business, ja, der Nutzer, der sich das Ding gekauft hat, wäre das mit ein Killer-Feature gewesen, ja.
Ja.
Gerade damals, wo wir noch nicht in jeder Ecke WLAN hatten.
Das erste Mal, dass ich mit einem Laptop gearbeitet habe, mit einer SIM-Karte, kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, befreiend. Ja.
Da hatte ich einen Golf 3-Variant. Ich sehe es noch plastisch vor mir, wie ich das ausprobiert habe. Da hatte ich ein Testgerät von der Telekom. Das war ein Fujitsu Siemens-Laptop mit einer SIM-Karte und die hatten das mal zu Testzwecken rausgegeben. Und
da gab es noch nicht diese Datensims für deinen Vertrag oder so, ne? Das waren extra Geschichten, oder? War das
ja, die wollten mich da irgendwie anlocken. Und ich habe gesagt, ja, Leute, ich bin Mac-Nutzer. Und dann sagte der Vertrieb da nur so ganz, ganz leise und ja, das tut mir aber leid. Ich habe gesagt, ja, in dem Bereich tut es mir auch leid, aber sonst bin ich da sehr mit zufrieden. Naja, und da habe ich das erste Mal, wie gesagt, einen Laptop mit SIM-Karte getestet. Und das ist nochmal ein ganz anderes Verhalten, wenn du das serienmäßig im System eingebaut hast, als wenn du da mit einem USB-Stick und mit Dings und hin und her aufklappen, zack, und ja, und das lief damals schon relativ gut. Ich weiß gar nicht.
Zu der Zeit waren doch auch noch diese, wie hießen dann diese kleinen WLAN-SIM-Router, die hier so wie eine, Wie entweder wie so eine alte Kassette oder wie eine Zigarettenschachtel so groß waren, da hast du deine SIM-Karte gehabt und konntest dann ein WLAN mit aufbauen, ja.
MiFi so oder wie die Dinger hießen, ja.
Ja, die waren ja auch riesengroß damals. Da gab es ja auch.
Ja, gibt es ja heute noch. Netgear hat ja da auch noch. Netgear ist, glaube ich, in dem Bereich, ich will jetzt nicht sagen führend, aber Netgear hat mit ihren Produkten da einen Markt besetzt, weil die auch sehr, sehr gut funktionieren. Also die sehe ich sehr, sehr oft, diese kleinen Netgear-SIM-Karten, Router. Die sind relativ weit verbreitet. Ja. Gut, wenn ich das halt brauche, muss ich tethern. Das ist meine Möglichkeit, die ich im Moment vollziehe. Ja, aber gut. Auch so ein Evergreen-Thema.
Ja.
Aber es bleibt halt aktuell. Gut.
Aber da befürchte ich ja wirklich, dass das auch so ein Blu-ray-Thema ist bald.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du da Unrecht hast. Wirklich. Ich möchte diesen Moment noch miterleben, wie die ganze Apple-Szene laut aufschreit. Wir haben jetzt endlich eSIM.
Die Helle friert zu.
Ja, ja. Das wird einen Aufschlag geben. Ja, ja. Gut. Aber ein Evergreen ist auch unsere Gadget-Ecke, würde ich sagen.
Ja.
Und ein Evergreen ist auch meine große Leidenschaft zu Storage im Allgemeinen. Seien es SSDs oder seien es NAS-Systeme, seien es drehende Platten, seien es SD-Karten. Und da habe ich ja so ein Faible für das Ganze, weil ich auch viel mit Daten hantiere und hin und her kopiere und auch Backups anlege etc. pp. Und auch gerne mich mit neuen Technologien in dem Bereich beschäftige. Speziell, wenn es dann schneller wird, ist es für mich immer schön, wenn ich da halt auch die neuesten Produkte am Start habe. Und ich habe mir mal wieder ein Produkt aus dem Hause Lassie angeschaut, nämlich das neueste Produkt im Bereich externer SSDs, speziell der Rugged-Serie. Da gibt es nämlich jetzt die Lassie Rugged SSD 4. Und 4 ist ja ganz wichtig, weil 4 steht hier für USB 4.0. Steht für 40 Gigabit die Sekunde. Und man hat ja immer so die Probleme, in Anführungsstrichen Probleme, wenn man sich für externe SSDs entscheidet. Entweder man wählt dann, respektive entscheidet sich dann für eine Thunderbolt SSD, 4 oder 5. 5 ist das Optimale, weil die 5er laufen auch an 4er Thunderbolt-Systemen. Dann ist man aber so ein bisschen eingeschränkt, plattformtechnisch. Man kann halt nur Geräte verwenden, die dann auch wirklich Thunderbolt 4 respektive Thunderbolt 5 hardware-technisch umsetzen können. Also man muss dann genau wissen, was man macht. Ist man in der kompletten Thunderbolt-Welt unterwegs, ist das super. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn du auf Performance achten willst, musst, nimm dir auf jeden Fall eine Thunderbolt-Platte, wenn du halt auch in diesem Ökosystem unterwegs bist. Keine Frage. Möchte man aber eine Plattformkompatibilität haben mit der Windows-Welt oder man möchte wirklich auch innerhalb der Apple-Welt, Stichwort iPad OS, kompatibel unterwegs sein, dann muss man sich entweder mit kleineren USB-Leistungsparametern auseinandersetzen. Oder man schaut sich um, was USB 4 bietet. Und USB 4 ist, denke ich, so der Sweet Spot zwischen Kompatibilität und zwischen Geschwindigkeit. Weil wir haben hier eine ordentliche Geschwindigkeit und wir haben, wie gesagt, eine große Abwärtskompatibilität. Das bedeutet, wir können hier mit der SSD 4 USB 3.2 Gen 2.2 abbilden, also 20 Gigabit die Sekunde, USB 3.2 Gen 2, also 10 Gigabit die Sekunde, oder USB 3.2 Gen 1, 5 Gigabit die Sekunde und natürlich Thunderbolt 3, 4 und 5. Also mit SSD 4 haben wir eine sehr große Plattformkompatibilität oder Schnittstellenkompatibilität. Und deswegen ist das nach meiner Meinung so der Sweet Spot, wie ich es eben gerade gesagt habe, zwischen Performance und zwischen einer großen Menge an Einsatzmöglichkeiten. Wie gesagt, das Gerät oder die SSD plattformübergreifend oder schnittstellenübergreifend einsetzen zu können. Ja, und deswegen ist das auch im Moment so meine Daily SSD, die ich so im täglichen Einsatz habe. Generell ist es so, wenn ich SSDs teste, versuche ich sie immer in meinen Alltag mit einzubinden und wirklich auch so einzubinden, dass ich sie auch wirklich, ja, in Realtime nutze und nicht nur in irgendwelchen theoretischen Szenarien abbilde oder teste, sondern dass ich sie wirklich auch im Alltag mit einbeziehe, weil das ist dann auch letztendlich ein realistischer Langzeittest. Es bringt ja nichts, wenn ich das Ding einmal kurz an einen Disk Speed oder ein Blackmagic anschließe und sage, ja, die hat die und die Werte erreicht und das Ding lege ich dann wieder in die Ecke. Ja, das ist kein Langzeittest, das ist kein realistischer Test, sondern ich benutze die Produkte dann auch wirklich. Und unterm Strich hat es mir gezeigt, in den letzten Jahren, wo ich mit verstärkt SSD-Produkte oder Storage-Produkte teste, dass die Lassie-Produkte bei mir durchweg gut gehalten haben. Also ich hatte da keine großartigen Ausfälle. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist eine große Portion Glück, weil auch bei Seagate respektive Lassie keines Probleme geben und die können ausfallen, es ist Elektronik. Und das ist, wie gesagt, viel Glück, aber ich denke auch viel Qualität, die ja eine große Rolle spielt. Weil es gab ja auch Marktbegleiter, ohne jetzt einen Namen zu nennen, der auch schon größere Probleme gehabt hat, gerade im externen SSD-Bereich in den letzten Monaten, wo es da große Qualitätsprobleme gegeben hat, die eindeutig auf die Chips und auf die Verarbeitungsqualität zurückzuführen sind. Da gab es ja viele Ausfälle, auch viele Dienstleister im Bereich der Datenwiederherstellung haben darüber berichtet. Und das ist jetzt nicht unbedingt Pech, sondern das ist wirklich Verarbeitungsqualität, die da eine große Rolle gespielt hat, nach meiner Meinung. Und da haben ja auch viele spezielle Medien darüber berichtet aus dem Storage-Bereich. Und das ist eindeutig auch auf Verarbeitungsqualität zurückzuführen gewesen. Und gut, andere Baustelle, aber trotzdem, es ist nicht nur unbedingt Glück, sondern ist auch Qualität, die da eine große Rolle spielt. Das nur mal so ein kleiner Exkurs. So, jetzt wieder zurück zum Produkt. Wir haben IP54 an Bord. Das Produkt hat sich an sich von der Darreichungsform nicht großartig geändert. Wir haben das markante, ikonische Lassie-Design mit diesem orangenen Bumper ringsherum und das ist ikonisch, die SSDs oder auch generell die externen Platten, die erkennt man sofort und ich finde es auch gut, dass dieses Erkennungsmerkmal auch fast schon nach Jahrzehnten immer noch am Leben gehalten wird. Es ist ein kultiges, ikonisches Produkt, was auch gerne immer wieder bei Apple in Werbefilmchen und Werbeclips benutzt wird und immer wieder gezeigt wird, dieses Produkt, weil es einfach in die Apple-Welt irgendwie hineingehört. Ja. Ja, man hat ein bisschen was an der Produktion geändert. Man hat jetzt 35% recyceltes Post-Consumer-Material am Start. Das hat man jetzt schon vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, glaube ich, eingeführt, dass das Produkt aus 35% recycelten Materialien besteht. Wir haben 3 Jahre Garantie. Innerhalb der Zeit haben wir auch den Datenrettungsservice mit drin, dieses Rescue Data Recovery oder den Rescue Data Recovery Service, wie es so schön heißt, der ist auch mit inkludiert. Und ja, das sind so die groben Eckdaten zur Darreichungsform. Was mir noch sehr gut gefallen hat, und so eine kleine Anekdote, die Verpackung hat sich im Inneren ein wenig geändert. Wir haben jetzt kein Kunststoffbeutelchen mehr, sondern wir haben einen Fließbeutel, der auch viel nachhaltiger ist, als wenn man da jetzt so einen Kunststoffbeutel drin hat. Der Karton, oder besser gesagt, der Rest war ja sowieso schon aus Papier und Karton. Und was mir jetzt bei der aufgefallen ist, dass wir auch einen kleinen Fließbeutel haben, anstatt einen Kunststoffbeutel, wo halt die SSD im Inneren nochmal verpackt ist. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die mir halt aufgefallen sind. Und jetzt kommen wir mal zu den Leistungsdaten. Gemessen mit Blackmagic Disk Speed. Das ist so das Tool, was ich immer nehme, um SSDs zu vergleichen. Und da kommen wir auf sehr solide Werte. Wir haben 3190 MB in der Sekunde mit einer Schreibgeschwindigkeit und 3185 MB in der Lesegeschwindigkeit oder beim Lesen. Und jetzt habe ich mir mal die Arbeit gemacht und habe mal einen direkten Konkurrenten ins Feld mit einbezogen, habe mir dann mal eine SanDisk Extreme Pro USB 4 Platte ausgeliehen, nicht von SanDisk, sondern von jemand anderen und habe die mal verglichen, weil USB 4 Platten oder USB 4 SSDs gibt es nicht so viele am Markt derzeit und da muss man halt mal schauen, was ist denn so verfügbar oder was ist denn auch der größte Konkurrent, und ich würde sagen, SanDisk ist da schon ein sehr großer Konkurrent und die liegen im Bereich Schreiben schon signifikant unter dem, oder die SSD liegt schon unter dem, da komme ich auf Werte von 2860 MB in der Sekunde. Und gerade wenn man jetzt mit großen 4K-Dateien arbeitet etc., die man niederschreiben möchte, ist doch die Schreibgeschwindigkeit nach meiner Meinung sehr interessant. Und da ist die Lassie doch schon etwas weiter oder weiter vorne oder auch sehr groß im Vorteil, würde ich sagen. Beim Lesen sind sie ungefähr gleich auf, da komme ich auf 3170 MB in der Sekunde. Das nimmt sich nicht so viel. Ja. Das ist so meine Erfahrung, die ich derzeit mit der Lassie gemacht habe. Ist jetzt bei mir im Daily-Einsatz. Ich nehme sie so als Daily SSD Work Drive. Das hat die, oder die wurde durch, die SSD 4 wurde ersetzt, nicht ersetzt, sondern ich habe die T9 von Samsung mit der SSD 4 ersetzt und habe sie jetzt quasi im täglichen Einsatz, um das Ding auch wirklich im Langzeittest zu betreiben und auf Herz und Nieren prüfen zu können. Ja, bisher bin ich durchweg begeistert. Fazit, man hat eine große Plattformkompatibilität, man hat eine ordentliche Geschwindigkeit und mit einer vernünftigen Verarbeitungsqualität. Ja, schönes Produkt. Nach wie vor bin ich mit Lassie sehr zufrieden. Gut, das zum Gadget der Woche. Ja, ich glaube, der Thomas ist weg. Oder steht noch auf?
Der ist ganz da. Gespannt zugehört.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also leistungstechnisch sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, was halt bei USB 4.0 sehr schön ist, dass man eine hohe Abwärtskompatibilität hat, was man so bei Thunderbolt technologisch bedingt so nicht hat. Ja. Man muss halt wissen, wofür man das Ding benötigt oder wo man es einsetzen möchte. Wenn ich jetzt alles Thunderbolt-Rechner habe, ja, dann nehmt um Gottes Namen eine Thunderbolt-SSD. Möchte ich aber große Kompatibilität haben, würde ich zur USB 4.0-Technologie raten. Ja. Gut. Das war's.
Gut.
Ja, dann haben wir es doch für die Woche.
Ich denke schon, ja.
Ja, Stunde und 45.
Ja, ja. Doch, ja, so schnell geht's.
So schnell geht's. Naja, Apple hat uns auch wieder ein bisschen was gegeben, worüber wir reden können. Glaubst du, dass dieses Jahr noch was kommt? Nein, ne? Dieses Jahr ist vorbei, hardware-technisch bei Apple, oder? Vielleicht noch ein HomePod Mini? Da war ja in der Gerüchteküche.
Ja, ich denke mal, die Hardware, die mich dann wieder interessiert, das wird alles nächstes Jahr, ja. Weil wir warten ja noch auf die anderen Prozessoren. Und wie gesagt, ich habe da große Hoffnung, dass wir da in diese Ultra oder wie auch immer sich nennen wird, Richtung sehen werden. Aber das wird wahrscheinlich alles nächstes Jahr erst werden, ja.
Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ich hätte ja noch gehofft, dass ein HomePod Mini 2 kommt, weil das wäre noch so ein Produkt gewesen, was mich persönlich interessiert. Ja, Apple TV, ja, ist ja auch in der Gerüchteküche gewesen. Naja, gut, schauen wir mal. Da gab es ja eine kleine Namensumbenennung, ne? Bei Apple. Das heißt, das ist alles Apple TV.
Genau, kein Plus mehr, ja.
Ja, da haben ja die Leute auch schon wieder einen Teufel an die Wand gemalt, dass der Apple TV hardware-technisch auslaufen wird und dass die aufgrund dessen, dass sie diese Namensbenennung durchgezogen haben, glaube ich persönlich nicht. Auch wenn es ein Nischenprodukt ist, glaube ich nicht, dass sie den abschneiden werden. Da würde ich trauern. Also ich nutze mein Apple TV sehr intensiv und da würde ich wirklich trauern, wenn sie das einstellen würden. Ne, glaube ich nicht.
Sehe ich jetzt auch nicht, ne?
Nein. Okay, also in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.